Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
So, wir nehmen wieder mal am Mittwochabend auf. Warum? Weil ein Teil der Redaktionscrew den ganzen Dienstag Auto gefahren ist und zwar trotz Tempolimit ganz brav Auto fahren wollte. Ich begrüße in der Folge 110 wieder in den Gadgetfunk-Studios nach langer Zeit wieder Mainz. Heiko, Mainz, wie ist es wieder zu Hause?
Ach Carsten, schönen guten Abend. Du sagst mir im Vorgespräch noch, heute wird's Meter oder ich wäre heute zum Meter. Was willst du von mir mit Tempolimits und so? Freie Fahrt für freie Bürger. Hör mal auf, so woke zu sein. Ja, ich bleib doch nicht wegen jeder Ampel irgendwo stehen. Ja, aber schönen guten Abend aus Mainz, diesmal wieder aus dem schönen Mainz-Erbersheim. Ihr habt den Weg zurückgefunden, 600 Kilometer, mal ganz, ganz lässig nach Hause gerollt gestern. War gut, kaum Stau. Wie so eine Autofahrt hat, ist irgendwann tut der Arsch weh. Aber aus von den hohen Bergen in die Weinberge zurück, ganz super. Schön ja. Wieder zu Hause sein, eigenes Bett und so. Ich wollte schon sagen, die eigene Frau.
Eigenes Bett.
Uns eigene Kind und die eigenen Katzen und nee, ist schön wieder hier zu Hause zu sein. So schön wie es da war, umso schöner ist dann auch wieder heimzukommen.
Ja, dann herzlich willkommen und der Mann, der noch eben aussah, als ob er Zitronen pur gegessen hätte. Ich weiß nicht genau warum, aber hast dich wieder gefangen, Marian. Alles wieder gut?
Einen wunderschönen guten Abend, Carsten. Na, ich bin mir da noch nicht so sicher nach dieser Introisierung und der freien Bahn mit Marzipan aus der Grenze Österreichs. Wie wir aus der Nummer wohl wieder rauskommen.
Gar nicht. Solange es noch Verbrenner gibt, fahren wir diese auch.
Über den Brenner,
Verbrenner.
Jetzt guck mal, aber mit Meter lagst du gar nicht so falsch, weil ich stehe komplett auf dem Schlauch. Ich glaube, ich war gar nicht so Meter, wie du gedacht hast, dass ich Meter sei.
Ja, du hast doch mit diesem Tempolimit angefangen.
Ich habe nur gesagt, dass du hättest schneller fahren können und wärst früher daheim gewesen, weil wir haben ja kein Tempolimit. Mehr war es eigentlich nicht. Das sollte eigentlich ein doofer Witz sein. Wahrscheinlich mit doof habe ich wahrscheinlich ganz gut gelegen in dem Fall und eine Metadiskussion aufgemacht. Wir hatten ja gestern schon eigentlich einen Sendungstitel, mal gucken, ob der hält. Wie war das? Grenzdebil im Grenzgebiet, aber jetzt wieder an der deutsch-französischen Grenze.
Ich hoffe, dass die Funkmasten und die Telefone sich im deutsch-französischen Grenzgebiet nicht ganz so doof verhalten wie an der österreichischen Grenze. Ja. Und ich immer das Gefühl hatte, okay, A kommt vor V, A1 war immer besser als Vodafone.
Ja, das ist nichts Neues, gell? Ja. Nee, aber tatsächlich war die Telefonqualität schon ziemlich mürksig da unten.
Ja, und das Verrückte ist aber auf diesem komischen Hauptgebäude von der Klinik da standen zwei riesen Funkmasten.
Wahrscheinlich einer von der Telekom und einer von U2.
Ja, wahrscheinlich, genau. Und einer von A1, aber keiner von Vodafone.
Da muss Marian mal hin und am Gain schrauben und die Bässe ein bisschen justieren.
Dann geht's vielleicht besser, ja. Dann können die anderen nach Hause gain mit ihrem Gain.
Ich hätte einfach mein Telefon manuell auf A1 gestellt. Fertig. Dank Europa-Roaming.
Ja, das hat aber die Sprachqualität in der Tat nicht besser gemacht. Das war echt.
Nee, das war wirklich Karl aus der Kiste. Also das echt? War nicht. Ja, das war
ganz Oscar aus der Tonne oder Name it how you want it.
Ultra Blech, gell? Wobei Blech.
Blech, da bist du wenigstens am fünften Blech, bist du voll und am fünften Anruf waren wir noch genervt, ja.
Jetzt bist du ja wieder da und der Marian ist auch wieder in Recklinghäusern und alles ist feini.
Ja, wenn du das sagst.
Ja, ihr könnt mir widersprechen. Tu dir aber nicht.
Du bist alles safe. Die Stimmung steigt, die Zahlen steigen, die Inzidenzien auch. Die Hospitalisierung in Baden-Württemberg. Junge, was ist denn da los? sind ja schon kurz vor Exodus wieder. Also.
I'm losing it. Ich weiß bloß, dass irgendwo in Bayern, glaube ich, 460 oder 480 Rekordwert war. Das finde ich schon ganz knackig. Also, was aber nicht dazu führt, dass man irgendwelche Maßnahmen andenkt, sondern einfach, Leute, macht's weiter so.
Altes Grammarant war 480 am Montag noch. Dienstag habe ich gar nicht mehr geguckt, 505 oder so.
Traunstein oder Traunreuth war ähnlich hoch, aber das ist halt auch gleich ums Eck.
Ja.
Und ja, deutschlandweit habe ich es nicht mehr verfolgt.
Ich gucke mir auch noch diesen Lokalkurve an. Das, ja. Es kam nur irgendwie eine Einmeldung auf dem SWR-Ticker, dass in Bavü wohl die Intensivbetten ausgehen. Oder dass kurz vor der nächsten Schwelle ist. Irgendwie 225 auf 250, keine Ahnung, ist ja auch egal.
Ich glaube, Bayern ist, also wenn hinter Sachsen, dann ganz, ganz kurz.
Also in vielen Bereichen sind sie ganz kurz hinter Sachsen. um das Meter noch ein bisschen zu prägen.
Ja.
Das Methamphetamin kommt, ja, ist egal. Andere Geschichte.
Da sind sie ja auch kurz hinter. Willst du jetzt das Thema auf Sportler lenken, Heiko? Oder springen wir da einfach drüber?
Also warum ist da Sachsen auch? Meinst du, die sächsische Nicht-Impfquote bei Profifußballern ist höher als bei den Bayern?
Also bei den Bayern. Vielleicht weiß Marian das. Gibt es überhaupt sächsische Profifußballer? Ja doch. Dynamo ist aufgestiegen, die zweite.
Eben.
Ja.
Ja, Schweigen in Recklinghausen. Danke fürs Gespräch.
Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich auch noch Lokomotive Leipzig, aber keine Ahnung, was es ist.
Die sind, glaube ich, Regionalliga. Wenn überhaupt. Was gibt's denn da sonst noch? Oh, aber das hatte ich nicht in der Schule, glaube ich. Sag ich eine Ausrede. Das war schon so lang her, das gab's damals noch gar nicht, offiziell, im bayerischen Schulsystem.
Ja, Sachsen.
Und die Bundesligisten. Nee, gab's damals nicht. Ja, nee, wir haben im Vorfeld ein bisschen drüber geredet. Wollen wir in diese Kimmich-Diskussion einsteigen oder nicht? Es gab solche Stimmen und solche.
Ich habe ja schon überlegt, ob ich dich kurz frage, wie dein Dr. Kimmich im Kühlschrank so vor sich hin fermentiert, aber er heißt ja Kimchi und nicht Kimmich.
Oh, ganz schön. All unsere langjährigen Hörer, was war es, die vorletzte Folge hieß
Dr. Kimchi. Vorletzte Folge hat Carsten davon berichtet, wie er ein wenig Weißkohl koreanisch veredelt hat. Ja?
Fermentiert.
Mit Kimmich. Dr. Kimmich und Dr.
Mit
Kimchi.
Dr. Kimchi, Kimmich. Ja, aber der fermentiert jetzt auch so vor sich hin.
Der Kimmich. Nachdem der Lahn-Train jetzt mal, doch der Lahn-Train über ihn drüber gerollt ist.
Also ich kann dir mal ein Stichwort geben, wie immer so aus meiner Medienbubble-Berichterstattungsperspektive. Das ganze Ding ist ja schon grundsätzlich wieder sehr interessant, weil es ging ja so los, dass die Zeitung ohne Chefredakteur oder
mit doch, sie haben wir jetzt wieder.
Die Zeitung mit neuem Chefredakteur.
Genau.
War ja ursächlich für diese ganze Welle, die wir, müssen wir erklären, was der Fall Kimmich ist?
Ja.
Na, ganz, ganz kurz.
Ja, kurz.
Ich springe schon wieder. Es gibt einen Fußballspieler beim FC Bayern München namens Joshua Kimmich. Und
du fängst jetzt aber auch bei den Bienchen und Blümchen an, ne?
Das stimmt richtig. Christine, hör gut zu.
Die Zeitung mit dem neuen Chefredakteur war also vor dem letzten Spieltag, ich glaube Freitagabend oder Samstagvormittag kam das raus, dass eben jene Zeitung groß aufgemacht hat, es sind 5 Spieler beim FC Bayern nicht geimpft und einer davon ist eben Joshua Kimmich. Interessant unter anderem deshalb, weil es halt einer der besten deutschen Fußballer dieser Tage ist und kurz davor ist, Kapitän beim FC Bayern und auch in der Nationalmannschaft zu werden. Von daher sehr, sehr medienwirksam. Was meinte ich vorhin mit medienpolitisch, medientechnischen Ansatz? Diese Zeitung hat das Fass aufgemacht und wurde danach die Folgetage nicht müde, das ganze Thema natürlich aus der anderen Perspektive wieder breit zu klopfen. Ne? Also erst holen wir die Kuh aufs Eis und dann schubsen wir sie so lange drauf rum, wie wir das Thema medial ausschlachten können. Ist kein neuer Spin, aber halt immer wieder erfolgreich. So, und dann war das Spiel vorbei und besagter Joshua Kimmich trat vor die Kamera und musste sich in einem, wie ich finde, sehr, sehr gut geführten Interview, habt ihr das gesehen?
Nee.
Patrick Wasserzieher von Sky war der Interviewführer, findet man bestimmt.
Der Inquisator.
Naja, er hat's echt gut gemacht. Er hat auch nicht locker gelassen, aber sehr sachlich und eben auf einer journalistischen Ebene nachgehakt, hat das eben es auch nicht zu polemisch werden lassen. Das Interview war von der Interviewführung her sehr gut. Und ja, der Weisheit letzter Schluss ist, Joshua Kimmich hat gesagt, er sei tatsächlich noch nicht geimpft.
Mhm.
Genau. So, was
und
machen
da, wir? Da haben wir den Salat gehabt, den Kimmich-Salat.
Ja. Dazu muss man dann natürlich auch wissen, warum ist das überhaupt eine Kontroverse? Kontroverse ist das Ganze, weil Joshua Kimmich bereits Impfkampagnen unterstützt hat und sich bewusst.
Er ist ins Leben gerufen sogar. Genau. Er ist ja Initiator. Und er hat, glaube ich, über 1 Million eigenes Geld in die Kampagne We Kick Corona investiert.
Korrekt.
Also muss ich von der Steuer gut absetzen, so eine Spende, ne?
Aber das macht die Sache halt umso kontroverser, ne?
Ja.
Also aus Sicht der Dinge. So, der wirbt fürs Impfen und ist selber nicht geimpft, was ist das denn für ein Quatsch?
Ja, kontrovers oder unverständlich, aber das ist jetzt Haarspalterei, glaube ich, an der Stelle.
Das ist mit Sicherheit der eine Punkt. Ja. Der andere Punkt wird natürlich sein, das ist, glaube ich, das, was dann eher auf so einfach denkende Menschen wie ich dann in Sinn kommt, ist, wie willst du deinen, jetzt bei gerade wieder steigenden Zahlen, wie willst du den Fans vermitteln, dass sie nur mit 2G, 3G plus, was auch immer, irgendwie ins Stadion dürfen und da unten springen hochbezahlte Jungs rum, die halt einen Fick drauf geben. War so ganz hart gesagt. Das ist halt
das. Das ist die tatsächliche Kontroverse. Ja. Und ebenfalls kontrovers ist die Argumentation, warum denn?
Ja.
Warum sei er denn nicht geimpft?
Die Langzeitfolgen sind schwierig, sagte er und ging zum Kopfballtraining.
Ja, genau. Also er hätte gerne noch weitere Untersuchungen und Analysen über Langzeitfolgen. Wobei man dazu sagen muss, es spricht halt jetzt, Impfungen haben nachweislich keine Langzeitfolgen. Du hast, also der Impfstoff selber ist, glaube ich, in 50 Stunden abgebaut. Und diese Impfnebenwirkungen, die wir kennen mit
Impfreaktionen,
die ziehen sich, glaube ich, über normalerweise maximal 2 Wochen, aber da hast du schon
sehr, sehr das ist aber schon dann recht lang. Also akut ist es meistens wirklich nur ein paar Tage.
Ja. Bei uns war es ja auch alle nach 2 Tagen weg.
Ja, oder wie bei mir gar nichts, ne? Also da hatte ich
oder nochmal gar nichts.
Ich hab eine Woche an dem ersten Schuss zu krabbeln gehabt, da war ich auch körperlich in einer ganz anderen Konstitution gewesen, als jetzt ein durchtrainierter Kimmich.
Fußballprofi.
Genau. Also das ist
Thema Langzeitfolgen und Gefahr oder sowas können wir, glaube ich, mit Impfung nicht in einen Topf schmeißen und schon mal außen vor lassen. Viel interessanter finde ich halt wirklich Heikos Argument. How can be? Du darfst nur in vielen Stadien tatsächlich nur mit 2G, also nur geimpft oder genesen, ins Stadion rein und unten turnen die Kasper rum und sagen so, oh nee, ich nicht. Ja. Und da wird's halt schief.
Also mal abgesehen von der Role Model Geschichte, die ja so ein angesagter Nationalspieler und gerade gehypter, talentierter Fußballspieler einfach hat, ja. Das ist schon.
Ja, die sind halt Mega-Influencer.
Ja, also das ist sehr schwer nachvollziehbar.
Ging ja tatsächlich so weit, dass die Bundesregierung eine Erklärung mit dem Namen Kimmich herausgegeben hat.
Ja.
Krut, einfach. Ja, aber da siehst du halt mal auf der einen Seite, was für eine mediale Macht sie haben. Und ja, und die Gefahr ist natürlich auch, dass da jede Menge falsche Freunde sich an seine Fersen heften. Das ist nämlich halt so eine Aussage, ist Wasser auf die Mühlen der Unbelehrbaren.
Natürlich. Also Kimmich macht sie auch nicht, dann brauche ich auch nicht.
Ja, oder noch schlimmer, wenn sogar der Kimmich Sorgen hat, ne? Der muss es ja wissen, der ist ja jeden Tag von Ärzten umgeben.
Ist richtig.
Schwierig.
Ja, ist richtig.
Schwierig.
Ist richtig. Ja, aber damit schließen wir für uns auch den Fall Kimmich, würde ich mal sagen, und stellen ihn einfach schön fermentiert und eingetopft in einen Kühlschrank zum Dr. Kimchi.
Ja, ja, aber muss man mal schwierig. Kurz drüber sprechen, auf jeden Fall.
Ja, ja, das ist schon Dinge, die die Welt ein bisschen bewegen. Ich meine, über Wechselphasen bei einer Ampel jetzt weiterzureden, ja, ist auch schwierig. Gibt's eine grüne Welle in der Stadt oder nicht? Da kommen ganz neue Memes auf uns zugerollt, ne? Hm.
Ding ist ja, in so einer Ampel, ne? Grün ist ja immer ganz unten, ne?
Ja, aber nur mit Grün geht's voran. Mhm. Ja, bei Rot stehen sie alle und Gelb ist so, du darfst ein bisschen, aber nicht richtig. steckt viel Meter Wahrheit drin in so einer Ampel.
Ja, 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 ja.
Im Übrigen, habt ihr gehört, die Frau Bundeskanzlerin ist entlassen, ne?
Aber nicht worden.
Nein, nein, nein. ja, und die AfD ist wieder mal dran gescheitert, einen stellvertretenden Sprecher zu kriegen und überhaupt und
komisch eigentlich, gell?
Also, ja, ich verstehe auch nicht, aber mein demokratisches Verständnis hat irgendwie an dem Punkt auch aufgehört. Aus Mitleid. Naja, das heißt. So.
Der Marian hat seit heute einen neuen Landesfürsten.
Oh ja. Hat er. Hm. Oh, ja. Hat er. Offiziell. Ganz offiziell ist das jetzt Wüst. Und
das ist echt eine wüste Geschichte. Spürst du schon den Wind of Change?
Definitiv.
Durch Recklinghausen
ziehen. Oder kommt das erst im März?
Ja, was soll ich zu Wüst sagen, ne? Also, ja, muss man eigentlich nichts zu sagen.
Ja, na ja. Dann war das ja auch ein kurzes Gastspiel. Vielen Dank für das Statement.
Ja, ich mag ihn nicht, aber ich mag den Dingens halt auch nicht, ne? Den Laschet. Also, ja.
Ja, ich kenne sie alle nicht. Also da die Moderation darfst du jetzt gerne übernehmen, Marian, weil ich glaube. Ich bin blank, Heiko schaut auch
so. Boah, ich glaube, Laschet kennt mittlerweile jeder. Da müssen wir nichts mehr zu sagen. Wer das ist, wo der herkommt und was der vorher gemacht hat. Und dass er gerne mit Lederschuhen in Flutgebieten rumsteht. ja.
Das war ganz kalter Kaffee.
Mhm. Interessant war allerdings in seiner Rede, also hier vom Wüst heute, dass er
in der Eröffnungsrede.
Ja, genau.
Wie heißt das?
Antrittsrede.
Antrittsrede, ne? Dass er sehr auf die Klimaschutz gedrängt Fokus drauf gelegt hat oder wie auch immer man das sagen will.
Also find er geil, oder was?
Ja, ja. Was irgendwie aber nicht so ganz übereingeht mit dem ganzen Regierungsweg der CDU. Bisher, also.
Du meinst Ex-Regierungsweg.
Ja, es ist ja trotzdem noch die gleiche CDU. Das ist ja nicht eine andere.
Nee, nicht, genau, nur NRW, Heiko, nicht.
Ach so, ja, lokal, ja, lokal, okay.
Ja, und deswegen, keine Ahnung, was man davon halten soll und was ich vom Herrn Wüst halten soll, weil, ja, weiß ich nicht.
Keine also wisst ihr, was ich mir in einer schwachen Stunde oder Sekunde gedacht habe? Eigentlich können wir diesen ganzen Scheiß mit Save the Planet oder so lassen, weil wir schaffen es eh nicht.
Ja, aber immerhin will der Wüst mit Fridays for Future reden.
Pragmatischer Denkansatz, ja.
Ja, nee, weil ich meine, schau links, schau rechts. Also momentan steuern wir trotz all der Maßnahmen, trotz dem ganzen Gejohle und Juche auf eine satte 2,7 zu. Mhm. Ja, wir brauchen eine 1,5 und das ist aber auch die oberste oder unterste Limbo-Stufe. Also eigentlich müssten wir deutlich unter 1,5 bleiben. Mit allem, was momentan ist, ist eine 2,7 eine euphemistische Berechnung. Also lass den ganzen Bums, ja, verkauft wieder Kernkraft. Echt, also es bringt doch eh nichts.
Mit wem? Ich überlege gerade, wo ist denn diese Kernkraft-Diskussion zwischendurch wieder aufgegriffen?
Das war jetzt gerade im EU-Parlament.
Und Frankreich macht sich, glaube ich, recht.
Ach, nee, ich vergaß. Ja. In Bayerisch Gmein am Stammtisch.
Die bauen ihre Kernkraftwerke?
Nein, aber die hatten, also die meine Reha-Gang hatte da zwischendurch, die haben ja auch alle eine Meinung zu, der Sprit wird immer teurer und überhaupt.
Nee, und, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass erwachsene Menschen eine Meinung haben. Wo soll der ganze
Strom
haben
aus diesen Steckdosen für Elektroautos herkommen?
Da waren berechtigte Frage.
In der Tat waren auch interessante Diskussionen und Gespräche, die es da zu führen galt, ja, wo ich auch nicht müde wurde zu diskutieren, muss ich echt sagen. Und da war natürlich auch das Kernkraftthema dann ein größeres. Und natürlich haben sie recht, wenn gerade die Jungs von der tschechischen Grenze sagen, naja, da so, die Tschechen bauen ja auch wieder ein paar auf. Und ja, wir sind umringt von Ländern, die Kernkraft forcieren werden in Zukunft. Und vielleicht war ja der die Reihenfolge vom Ausstieg vielleicht ein bisschen durch Fukushima unglücklich getriggert, sagen wir es mal so.
Ja, also auch so ein Ding, nicht? Ich maß mir da kein Urteil an.
Pest, Not gegen Elend getauscht oder Pest gegen Cholera wahrscheinlich. Ja, denn wohin mit dem ganzen scheiß Atommüll, der hunderttausende Millionen Jahre strahlt, aber die Frage ist,
ja, aber da ist doch,
da ist eh schon Land unter.
Na, aber gerade in Bad Reichenhall unten haben es doch super Stollen, wo man die da.
Du meinst zwar so, ne? Die Salzgeschichten.
Ne? Ja.
Übrigens interessante Technik, wie die das Salz gewinnen. Ne? By the way, also, wer noch nicht da war, schaut's euch mal an.
Und das schon seit hunderten von Jahren.
Jedes seit 500 Jahren gewinnen die ja schon Salz. Das gute Bad Reichenhall mit Jod und so. In jedem gut sortierten Supermarkt, gelbe Schächtelchen. Das sieht man dann mit ganz anderen Augen.
Ja, ich war da auch schon mal. Stimmt schon.
Genau, aber okay, verlassen wir das, die politische Metaebene.
Aber liegt Bad Reichenhall nicht an so einer komischen Risskante da an den Alpen, weswegen das nicht geht? Irgendwas ist da mit
den Alpen. Ich glaube, ein Grund, warum die Alpen da sind, ist, weil da mal eine große Risskante war, weil sonst hätte sich das doch nicht so aufgefaltet früher mal.
Ja, so gehört. Na, ich weiß nur, dass Endlager in diesem, also Alpengebiet hatten sie schon mal.
Ist eher
ungeschlossen. Wer ist denn verantwortlich für die Bestimmung von Endlagerungsorten?
Gibt's da auch nicht eine Behörde für?
Ja, aber im Endeffekt geht das über den Bundesregierung.
Aber wer ist da?
Bundesrat. Das geht über den Bundesrat am Ende.
Also ja, das ist jetzt auch wieder aus zweiter Hand, aber ich erinnere mich, einen Artikel gelesen zu haben. Spoiler, ich lebe in Bayern. Darum fand ich den ganz interessant. Da ging es aber eben auch darum, dass in Bayern sehr, sehr viele eigentlich nicht so schlechte Endlagerungsplätze wären. Aber die politische Stellschraube käme wohl auch von hier und drum.
Okay, verstehe.
Und warum, wenn ihr jetzt gesagt hättet, das macht der Bundesverkehrsminister, hätte es mich jetzt keine Sekunde gewundert.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das in das Ressort fällt.
Der Minister ist doch nicht bescheuert, Mann.
Auf jeden Fall kam da, aber das ist alles Halbwissen, Leute, erzählt es niemandem weiter.
Ich denke vielleicht drüber nach. Jetzt, wo du es sagst, ich könnte auch der gleiche Artikel sein, den wir gelesen haben. Scheiße, wir bewegen uns in einer Phrase. Ich glaube, da ist ziemlich viel Wahrheit drin, dass da politische Themen stark mit reinspielen. So nach dem Motto, ich möchte doch nicht die Überlandleitungen und Strom der Windkraftwerke bei mir im Garten stehen haben und so. Das kommt da erst, ja.
Und nicht in unserem schönen bayerischen Voralpenland.
Da haben wir mal auch hart, also was das Thema mit Windkrafträdern anging. So eins alle 100 Kilometer, mehr darf da nicht stehen. Und unser Dorf ist ja schon auf 500 Meter hoch, wenn da nochmal 140 Meter eine Nabenhöhe von dem Windrad und überhaupt und der Schattenwurf. Eben. Und ja, da wird dir Angst und Bange, wenn du das alles hörst. Was so ein Windrad mit dir anrichten kann.
Ja, alles, das killt dich am Ende des Tages.
Ja. Ja, also wenn sie früh, also, ne?
Ja,
vor allem. Abreißt und ich köpfe dann so.
Ja, eben. Genau. Vor allem, wenn die Flügel abreißen. Was ja jeden Tag dreimal passiert. Ja? Abends siehst du ja immer die ganzen Windradmasten ohne Flügel nur noch rumstehen Und dann kommen sie morgens und machen wieder die neuen. Und
schrauben wir die Flügel dran.
Genau.
Die weggeflogen. Aber du lachst, ich habe irgendwo so eine saubere Video-Compilation mal gefunden mit Windkraftanlagen, die sich selbst zerlegen. Die irgendwie im Sturm falsch reingedreht, also schlecht in den Wind gedreht wurden, wo der Generator in Flammen aufgeht oder. Das sind sehr groteske Szenen dabei. Das ist schon verrückt. Oh mein Gott. So war das mit dem Ausflug ins Bayerische Land und diesen etwas angeheizteren Themen. Ich hab's genossen.
Ich hab's genossen.
Ja, das ist schon interessant, so diese Stammtischgespräche. Ich mag sie sehr.
Ja, war auch für Carsten West stolz auf mich gewesen. Mein Rage- und Anger-Management war, als ob ich vom Buddha geküsst gewesen wäre. Ja?
Ah. Aber das macht ja gerade diese Diskussion, diese Stammtisch-Diskussion so super, super spannend, wenn du dann einfach nichts sagst und einfach nur an bestimmten Stellen dann einfach nur mal so zwei Worte oder so, gar keine ganzen Sätze, einfach nur so einwirfst, damit die so weiter drauf rumkauen können. Das macht nicht Spaß.
Das meinst du, so noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen.
Also yeah, in
einzelne Stellen und da einfach nur zuhören. Ja, so die Mischung aus bisschen Kontra, bisschen Öl an der richtigen Stelle. Das war schon ganz, ganz nett.
Kannst du den Gesinnungstest machen und sagen, an den Windrädern sind nur die Asylanten schuld.
Ja, nächstes Thema.
Schnittmarke jetzt. Da hast du nicht unrecht.
Echt. Naja, aber da zeigen sich dann die Gesinnungen ganz, ganz schnell und unnachgiebig. Ja, genau. Entspannung. Ich habe eine Frage. Kennt ihr euch aus mit den Justierungseinstellungen bei Apple Watches?
Nein.
Bedingt. Also ich weiß, wie ich meine Kalorienziele hoch und runterstellen kann, ja?
Ja, gut, okay, aber das weiß ich auch.
Ich dachte jetzt eher an die Feinfühligkeit der Sensoren.
Ach so, nee, kann man die kalibrieren oder?
Ja, das weiß ich eben nicht. Wir haben ja schon oft drüber nachsinniert. Was bei mir zum Beispiel mir immer wieder auffällt, ich tue mich wahnsinnig schwer mit dem mittleren Ring. Also mit dem
Trainingsring.
Mit dem grünen, ne?
Ja, Trainingsring.
Also damit bei mir Training angezeigt wird, muss ich halt wirklich den Puls wahrscheinlich auf 130 hochjatzen.
Du musst dich bewegen.
Das hat mit dem Puls nichts zu tun, du musst dich bewegen über einen längeren Zeitraum.
Nein, das ist der rote Ring.
Nein. Nee. Nein, der rote Ring zeigt dir an die Bewegungskalorien. Und der fühlt sich automatisch beim Stehen, Laufen, whatever. Genau.
Der fühlt sich sogar beim Schlafen.
Ein Problem. Ja, der war auch noch nie ein Problem, aber ich tue mich mit dem grünen extrem schwer, den voll zu kriegen.
Genau, und entweder wenn du jetzt 10 Minuten läufst, irgendwann macht die Uhr ja plöp, plöp und sagt, kann es sein, dass du gerade trainierst?
Genau, so nach 10, 11, 12, 13 Minuten.
Aber dann ist es eine Aktivität.
Ja, das zählt aber in dieses
Training. Es zählt in den Trainingsring. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Du kannst
ja, aber anscheinend zählt bei mir nur sowas in den Trainingsring. Also ja, der ist bei mir super, super cringy. Ich kenne andere Leute, die füllen den mit deutlich weniger Bewegung als ich.
Dann aktivieren die wahrscheinlich.
Level generell.
Genau, und oder aktivieren wahrscheinlich irgendwelche Aktivitäten per Hand.
Das funktioniert nicht, das kann ich euch aus Erfahrung sagen. Denn ich starte ja, wenn ich jetzt hier meine Spaziergänge mache, ja, dann starte ich ja auch immer ein Training. Und ich hatte das schon sehr oft, wenn ich dann, oder je fitter ich wurde, umso bei einem normalen 1-Stunden-Lauf, habe ich dann aber nur 30 Trainingsminuten drauf gehabt, obwohl ich es manuell gestartet und gestoppt habe, das Training.
Ja, genau, und die Aktivität. Das bringt nämlich gar nichts. Also deshalb meine ich ja, ich muss meinen Puls auf entsprechende Level hochschießen.
Über einen gewissen Zeitraum.
Gewissen Zeitraum muss der Puls passen, die Bewegung muss passen.
Das kann auch kurzfristig sein, weil einmal in den vierten Stock hoch macht ganz viel grün.
Ja, das ist richtig, genau.
Na klar. Treppensteigen ist klar.
Es dauert aber nicht lang. Leute, ihr kennt mich.
Aber ansonsten, wenn du nicht jetzt länger aktiv was machst, dann zählt er halt nicht.
Mhm. Naja, aber wenn ich nur ganz kurz die 4 Treppen hochschieße, dann kriege ich einen super Schub auf meinen grünen Aktivitäten.
Na klar.
Ja, Was hast ja, du
deshalb glaube ich nicht an dieses Zeitargument. Du musst über lange Zeit was machen.
Nein,
ich,
meine das
Vermutung
mit dem,
ist, es geht wirklich über den Puls.
Das mit der Zeit ist, ja. Wenn du jetzt gehst zum Beispiel. Ne? Wenn du jetzt geh mal eine Stunde spazieren und dann wirst du merken.
Hängt von der Geschwindigkeit ab. Locker schlendern zählt nicht. Gescheit gehen und dann auch ein bisschen ins Schwitzen kommen zählt.
Genau.
Drum
genau,
ja. Unterstützt auch wieder meine Pulstheorie.
Ja. Wenn du übrigens sehr, sehr gut trainiert bist und ganz normal langsam gehst, erkennt die Uhr das nicht. Bist du nicht gut trainiert, dann erkennt die Uhr das doch. Das haben wir schon festgestellt
mit dem Kollegen. Aber Puls ist, kann nicht das einzige Kriterium sein.
Nee, der macht das irgendwie
schon ein
gemeinsam.
Anscheinend.
Ja, aber also ich krieg mal der Ring, den ich normalerweise als erstes voll habe, muss ich sagen, am Tag.
Der grüne.
Ja,
da merkst du was, ne? Also bei mir ist der, also ich versteh's nicht. Und gestern hatte ich auch eine sehr lustige Beobachtung. Und zwar, ich tracke ja auch Schlafzeiten und sowas. Und gestern war ich kurz vor rekordverdächtig. Hab dann aber festgestellt, dass er mir eine Phase als Schlaf angedeutet hat, in der ich nachweislich hochkonzentriert am Rechner saß und gearbeitet habe. Also es ist auch, also wahrscheinlich stimmt bei mir irgendwas nicht. Wahrscheinlich bin ich dann so konzentriert, dass ich in so eine Art Winterschlaf verfalle. Mhm. Oder ich bin so super durchtrainiert.
Was hast du denn für einen durchschnittlichen Puls?
Ja, da müsste ich jetzt nachschauen.
Keine Ahnung. Drück doch mal auf dein Herzchen an der Uhr und sag uns doch mal deinen Ruhepuls.
Leute, das ist hier öffentlich. Ich kann das doch hier nicht meine medizinischen Daten einfach so hinaus pauen.
Übrigens, meine Uhr sagt mir, der UV-Index ist jetzt beinahe ziemlich niedrig.
So, Übersicht. Wo sehe ich denn hier meinen Durchschnittspuls? In der Fitness-App?
Nein, du musst das Herzchen, das Herz.
Health.
Ja, und dann hast du Herzfrequenz, darunter hast du Ruheherzfrequenz und darunter hast
ich
du die Frequenz.
Durchschnittsherzfrequenz ist bei mir bei 74.
Nee, wenn du aufs Herzchen gedrückt hast, dann musst du einmal nach unten scrollen.
Genau.
Und dann steht zeig Ruhe. Zeig dir die Ruheherzfrequenz
an. Gott, da sind Apps. Da sind Nutze. Hände waschen aktiviere ich nicht. Da-dam-dam-dam. Durchschnittsschnitte. Ruheherzfrequenz, ja. 48.
Siehst du? So,
Alter!
Ja, ich habe 50.
48? Das ist Leistungssportler.
Das ist sehr gut.
Wirklich jetzt, das ist Leistungssportler, absoluter Leistungssportler.
Das hab ich mit einer Handvoll Pillen, habe ich 50.
Ja, wollte ich gerade sagen, 50.
Siehst du nix.
50 kriege ich auch, mit meiner Medikation bin ich nämlich auch bei 51. Ja. Ne?
Alter, Carsten nimmt ja nicht die lustigen Beta-Blocker und so.
Eben. Also
ja,
das
gut,
ist Junge. Mega,
ja,
Alter.
Dann
ist ja 1,87.
Dann kein Wunder, dass deine Uhr denkt, du schläfst.
Genau, dann darfst du auch gerne noch eine Zigarette mehr rauchen.
Danke.
Gönn dir, Junge.
Ja, ich hab, also dann liegt es wahrscheinlich echt, hängt es wirklich damit zusammen, dass ich zu gechillt bin und zu gechilltes Herz.
Aber du hast, guck mal, dadurch, dass du im vierten Stock wohnst, bist du, was habe ich jetzt gelernt, pro Woche 40 Stockwerke, ja, ist, schützt sich ja schon mal vor ganz vielen Herz-Kreislauf-Problemen und so weiter.
Mhm.
Ja, und wenn du da jeden Tag ein, zweimal hoch und runter joggst oder gehst.
Also geht rauf wie runter, Treppe oder
nee,
nur
nee,
rauf?
Nee, nur rauf. Runter ist sogar, Treppe runter ist sogar schädlich für deine Wirbelsäule.
Ja, aber das ist dem Herz wurscht.
Ja.
Genau.
Nee, aber das ist echt das Einzige, was ich ein bisschen, wir sind ja mit unserem Büro umgezogen vor einigen Monaten. Wir waren vorher ja am 6. Stock. Und das ist echt eine Geschichte, die ich echt vermisse. Ich bin einmal am Tag, diese 6 Stockwerke die Treppe hochgelaufen. Ja, diese 6 Stockwerke Treppe laufen, die fehlen mir. Echt, das fehlt mir. So als Training.
Ja, also 6. Stock hoch. Also es ist halt auch nicht so gut für die Knie, bilde ich mir ein, mitzubekommen. Hier der vierte Stock.
Oh.
Der vierte Stock regelmäßig.
Hoch besser als runter mit Sicherheit.
Ja, genau.
Vielleicht.
Hoch, du darfst nicht immer unter jedem Arm einen Kasten Augustiner tragen.
Ja, und nicht mit 2 Kästen Augustiner auch noch immer eine Stufe überspringen. Also, ne, das hast du dann auch noch richtig.
Nee, aber 2 Kästen sind halt schon wichtig, weil für Ausgleich.
Ach so, ja, nicht dass weißt du einseitigen Haltungsschaden kriegst. Der Arzt sagt, ja, Kunde, was haben Sie denn gemacht? Ja, ich habe den Carsten Augustin mal rechts getragen. Ja, dann tragen Sie jetzt mal links.
Genau.
Ja. Anekdote dazu.
Ich wollte jetzt kurz einen Aufruf an die Kinder noch starten, bevor du zu deiner Anekdote kommst.
Ja, dann mach jetzt mal Kinderaufruf.
Tragt eure eure Rucksäcke haben zwei so Henkel, wo ihr Arme drunter tun könnt. Bitte, alle Kinder, wir sind ja der Kinderpodcast, nutzt doch einfach beide von diesen Henkeln und rennt nicht mit euren Schultaschen mit 1000 Kilo Schulbüchern drin und habt es nur über einer Schulter. Leute, ihr macht euch alles kaputt. Und spätestens in 15 Jahren werdet ihr an mich denken.
Hey Carsten, du hörst ja wie mein Vatermann. Sei mal ruhig.
Ich fühle mich auch voll angesprochen, auch wenn ich kein Kind mehr bin, aber ich fühle mich so angesprochen.
Ja, aber bei unser Skelett ist mehr oder weniger fertig oder ausgewachsen. Und gerade bei Kindern oder unter 20-Jährigen, ihr macht euch alles kaputt. Ihr holt euch Haltungsschäden, Bandscheibenprobleme und weiß der Geier was mit rein.
Carsten, das sind
Smallies. Auch wenn es cooler ausschaut.
Da ist der Haltungsschaden vom falschen Rucksack tragen ist viel geringer als der vom Smartphone-Buckel.
Ja, das kommt dazu. So, Entschuldigung, das war mein Problem. Aufruf an der Stelle. Du hattest eine Anekdote.
Es gibt doch diese Plastikkragen. Eine Hochlauf-Anekdote. Was machst du für komische Gesten, Marianne? Stehst du gerade oder
nee,
ist die Kippe im Bad angebrannt?
Nee, das gibt doch diese Plastikkrägen, die man sich so, weißt du? Vielleicht sollten wir den Jugendlichen einfach alles so.
Liebe Hörer, wenn ihr jetzt und HörerInnen, wenn ihr jetzt sehen könntet, was Marianne für Gesten macht, ja. Und von Plastikkrägen schwafelt, das überspringen wir einfach mal. Nein, das hoch und runterrennen. Ich habe mir zum Abschluss ja auch noch so ein 1100 Meter Bergchen da gegeben, mal hoch zu gehen und nach einer Stunde, die ich da hochgebraucht habe, kam ich an und habe echt gedacht, ich brauche ein Sauerstoffzelt und bin gerade so vom Bergkreuz von dem Pfad runter getorkelt und ich höre von hinten nur ein tok 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 wilde Schnaufen und ein, würde man sagen, End-20er. Stier oder Bulle oder irgendwas bayerisch Einwohnermäßiges ist da den Berg hochgerannt.
Das war Ragams.
Hochgerannt. Guckt auf die Uhr, sagt, ja, sauber, Kasten Bier gewonnen. Die waren ja mit so einer Gruppe und mit der Rea-Gang zum Teil unterwegs. Wir gucken uns alle ganz ungläubig an, alle nach dem Sauerstoffzelt japsend. Wie bist du hier hochgerannt oder so? Ja. Und irgendeine ansässige Brauerei hat wohl die Zeit vorgegeben, auch irgend so ein Social Media Ding. Und da ist einer mit einem 20 Liter Fass Bier und einer mit einem Kastenbier wohl in 27 Minuten hochgerannt, wo wir eine Stunde gebraucht haben. Und er ist dann in 25 Minuten hochgerannt und hat dadurch den Kastenbier gewonnen. Seine Freundin, die war, wie er gesagt, die Eule ist arsch langsam, die kam 7 Minuten nach ihm an. Und dann haben sie noch ein Selfie und ein Foto mit der Uhr am Gipfelkreuz gemacht, um die Zeit zu dokumentieren, sind dann weiter auf den nächsten Gipfel gerannt. Oh mein Gott, ja.
Da bekommt das Wort Gipfelstürmer eine ganz neue Bedeutung.
Ganz neu. Und ich glaube auch, dass ich bergab fast mehr geschwitzt habe als bergauf.
Das geschwitzt? War,
ja, wahrscheinlich, weil du die Sonne im Rücken hattest.
Bergab fand ich, also bergauf haben andere Beinpartien gebrannt als bergab.
Ja, das definitiv. Aber schwitzen? Genau, keine Ahnung.
Ja, brutal. Also ich war wie geduscht. Und bergab genauso. Also es ist nicht so, dass ich aufgehört hätte zu schwitzen einfach. Weil das ist ja kein linearer gerader Weg, den du dann runtergehst. Ne? Auch mit so kurze Stufen und so ein Scheiß. Und ja, ich fand es bergab genauso anstrengend wie bergauf.
Wahrscheinlich
ohne Stöcke hätte ich, glaube ich, meine Knie danach wegwerfen können.
Wahrscheinlich hat sich dein Körper gedacht, ach komm, wenn ich jetzt schon mal schwitze, dann höre ich jetzt nicht auf.
Ja, genau.
Mal jetzt weiter.
Ich bin auch voll, Mann. Genau, so viel dazu. Okay, ja, aber wenn du 48er, um das Uhrenthema abzuschließen, beim 48er Ruhepuls, ja, da würde ich jetzt deine Uhr auch sagen, ich gehe mal in Rente. Trainiert ja eigentlich
dich
auch
mal.
Genau. Aber das ist doch
okay,
das
dann
doch
haben wir da dieses Rätsel gelöst. Nee, wie gesagt, gestern
Indikator. Entschuldigung, wenn ich hier ins Wort falle. Was steht denn bei dir in der Health App als Durchschnittsfitnesswert? Wie heißt das Ding denn, warte? Das Ding heißt.
Wir sind immer noch öffentlich und live, ne?
Ja, das darfst du sagen. Cardio-Fitness-Wert.
Cardio-Fitness, Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Körperfettanteil, Ruheenergie, Ruheschlaf, habe ich nicht.
In der Aktivitäten-App in der Übersicht.
Ich bin in der Health-App.
Geh mal in die Aktivitäten-App.
Da musst du, glaube ich, das, das? Dann das auf dein Telefon gehen.
Das ist die Fitness, okay. Und wo ist das da? Sehe ich auch nicht auf den ersten Blick.
Musst du das nicht im Telefon nachgucken?
Gehen Outdoor, Trainings, mehr zeigen?
Ja, genau, da hast du bei Trends. Trends mehr, Trends hast du, müsstest du auch, musst du haben, bewegen, trainieren, stehen, Strecke, Stehminuten, Cardio, Fitness geht, Tempo und Lauftempo.
Ich habe keine, ach, da unten sind Trends. Beginnen, das habe ich noch nicht eingeschaltet. Da müsste ich jetzt beginnen. Aktivitätstrends. So, und was willst du hier?
Cardio Fitness. Business.
33.
Okay, sauber.
Vor 2 Max. Das hat er jetzt hier in 0, das hatte der heimlich schon berechnet.
Ja, ja. Gut, das ist jetzt 33. Ich habe 29. Wir müssten eigentlich um die 40 haben.
Also ist 33 gut. Das sagt mir jetzt gar nichts, der Wert.
Das ist besser als 28.
Ja, und was sagt der Wert?
Das ist ein Langzeit, Aktivitäts- und Bewegungsfitnesswert. Aber auf jeden Fall ist deiner besser als meiner. Das sagt er auf jeden Fall mal aus.
Und 40 wäre richtig gut.
Ich glaube, 40 wäre für unser Alter angemessen fit.
Also wie jetzt? Ich habe einen Bomben-Ruhepuls, aber einen scheiß Cardio-Fitness-Wert, oder wie?
Ja, ich weiß auch, ich habe noch nicht rausgefunden, wie der sich berechnet.
Ist der Cardio-Fitness-Wert nicht vom Sauerstoff, Blutsauerstoff abhängig?
Nee, kann nicht sein, weil du...
Cardio hat irgendwas mit Herz zu tun.
Normalerweise ja, schon, aber hier bei dem... Guck mal im iPhone selber in der App rein.
Naja, der Cardio-Fitness-Wert bezeichnet den VO2-Max-Wert. Das heißt, die maximale Rate, mit der Sauerstoff während eines Trainings verbraucht werden kann. Dieser Wert wird beim Gehen, Laufen im Freien gemessen.
Mhm.
Über 20 Jahre lang gültig. Ah. Ein höherer VO2-Max-Wert zeigt ein höheres Maß an Cardio, Fitness und Ausdauer an.
Mhm. Also ist ein höherer Wert besser.
Ja, sag ich
an
doch.
Der Stelle.
Ja. Okay. Okay, ich kapiere es nicht, aber
da ich noch keine Uhr mit Sauerstoffmessung besitze, zeigt er mir das natürlich nicht an.
Ja, mein. Ist wurscht. Leute, so wir schweifen hier hart.
Ja,
aber auf jeden Fall,
wichtig.
Sagt meine Uhr, ich schlafe, während ich wirklich nachweislich hier saß und konzentriert gearbeitet habe. Hat er mir einfach als da hast du geschlafen und ich war echt fast persönlich beleidigt. Ey,
dann wird es ja mit dem dritten Ring auch nichts, dass der voll wird.
Nee, aber ich glaube, ich habe das schon mal erzählt hier, aber da scheint schon was dran zu sein. Die Uhr hat mich auch irgendwann mal während eines Zahnarztbesuches aufgefordert, was war das? Ja, oder auch aufhören zu schlafen oder irgendwie sowas, weil ich anscheinend so mich aus meinem Körper transportiert habe. Okay. Nach dem Motto, Arzt, mach was du willst, aber ich krieg nichts mit davon, dass die Uhr irgendeine Dingens angezeigt hat. Normalerweise sagt die Uhr aber bei Zahnarztbesuchen, habe ich jetzt schon von ein paar gehört, eher genau das Gegenteil an und sagen, ja, hier komm mal runter, du hast dein Herz rast gerade.
Mein Puls wäre da wahrscheinlich viel weiter oben, ja.
Ja, und bei mir war es genau das Gegenteil. Ich scheine mich da wirklich so nach dem Motto, nimm meinen Körper, mein Geist bleibt mein oder so, dass ich mich da metamäßig raustransportiert habe. Sehr interessant. Da siehst du mal wieder so, was so eine kaputte Psyche.
Das ist genauso. Was, kaputte Psyche? Die Psyche
vom Zahnarzt. Alles machen kann.
Ach so.
Ja, oder meine, oder die von den Leuten, die hyperventilieren beim Zahnarzt. Also das scheint mir nicht zu drohen, die Gefahr.
Da siehst du mal.
Ja.
Ja. ja, solange die Uhr nicht beim Zahnarzt die ganze Zeit sagt, steh auf, ja, du musst dein Stehziel erreichen.
Sind Sie noch da?
Ja, leben Sie noch? Naja, gut.
Wollen wir kurz kocheln oder lassen wir das weg?
Ja, wie geht's denn einem Dr. Kimchi?
Du, der fermentiert so vor sich hin. Ist nicht ganz so lecker wie das gekaufte, aber das ist wahrscheinlich auch alles Geschmackssache.
Ja gut, das war ja auch dein first attempt.
Ja, aber ansonsten super lecker, ja.
Okay. Ja. Ja, du hast mir dann also offline schon oder off air schon mal gesagt, du hast jetzt Spaß am Fermentieren gefunden, ne?
Wollen wir wirklich über Fermentieren reden? Ja, mein ganzer Kühlschrank ist voll mit fermentiertem Zeugs. Das ist angeblich.
Das Schimmel, super. Das kann man abspülen.
Nee, eben nicht. Das ist angeblich super gesund, von wegen Mikrobioorganismen und präbiotisch und hast du nicht gesehen und gut für den Darm und gut für Vitaminhaushalt und. Und die Schönheit bei dem ganzen Zeug ist, dass es eigentlich echt ultra einfach ist zu fermentieren. Alles, was du brauchst, ist so ein Einmachglas, Wasser, Salz und eben was auch immer du fermentieren möchtest. Das schaut dann im Normalfall immer so aus, dass du dir eine 2-3-prozentige Salzlake mischt. Das machst du, indem du halt ja am einfachsten x Gramm auf einen Liter. Also du nimmst einen Liter Wasser, kochst es auf, dann, weil warm löst sich das Salz besser, tust dann für einen Liter 20 oder 30 Gramm, je nachdem 2 oder 3%.
Das ist gut, bei Salz. Salz rein.
Ja, aber nach Möglichkeit nicht jodiert, sondern wirklich naturbelassenes Salz.
Ja. Mhm.
Lässt es abkühlen, verrührst es, hast dann deine Salzlake, machst dein vorher natürlich ausgespültes Einmachglas voll mit, was habe ich? Ich habe es mit Tomaten probiert, die habe ich noch nicht gegessen, kann ich nichts dazu sagen. Ich habe es mit so Karottenstreifen gemacht, das war ganz lecker. Oder eben halt eine Mischung wie dieses Kimchi, füllst es dann mit dem Salzwasser auf, lässt es ein paar Tage draußen stehen und dann fängt es schon an hart zu blubbern. Und wenn du meinst, es ist jetzt erstmal gut, dann in den Kühlschrank damit. Und das war's. Da lässt es dann noch eine Woche stehen, nachziehen. Und also keine Sauerei, kein großer Aufwand. Und macht Spaß und ist lecker. Kann ich empfehlen.
All right.
Ja, und die Königsdisziplin ist dann Sauerkraut im Tontopf.
Wenn du das sagst.
Ja.
Da geht es da.
Aber eigentlich wollt ich ja eigentlich auf was anderes hinaus.
Wie hast du denn dein Kimchi denn geschnitten oder hast du den gehobelt oder gehäckselt?
Ich habe mundgerechte Stücke. Es geht ja nur um den Kohl an der Stelle, ne? Da habe ich mundgerechte Stückchen draus gemacht.
Ja, hast du die mit einem Messer gemacht oder mit einem Hobel oder mit?
Ach, ich hab's mit meinem Lieblingsmesser gemacht.
Also geschnitten, mit dem Messer gemacht, hört sich so an. Du hast mit dem Messer geschnitten.
Ich hab's mit dem Messer geschnitten.
Hast du noch so ein altes, herkömmliches, altes Stahlmesser?
Das wollte ich gerade fragen.
Was eine Überleitung. Ach, ja, natürlich. Ich bin ja hier noch Steinzeit. Nee, ich habe ganz geniales Küchenmesser, alt hergekommen aus Damaskusstahl. Und nee, natürlich nicht.
Einer der heiligen drei Könige aus Damaskus mitgebracht, Mann.
Wie heißt das Ding? Damazeden? Damazenstahl? Ist egal.
Ich habe Damaszener.
Messer. Damaszener, genau. Nicht Dalmatinerstahl.
Obwohl Dalmatinerstahl ist auch gut.
Aus frischen Dalmatiner.
Aber vielleicht, wenn alles gut geht, brauchen wir in absehbarer Zeit sowas gar nicht mehr.
Ehrlich gesagt, den ersten Gedanken, als ich das gerade gelesen hatte, war McDonald's. Das war mein erster Gedanke.
Gibt's da Holzzeugs?
Ja, mittlerweile, ja.
Was, bei McDonald's?
Ja. Bestell dir mal einen Salat oder so.
Ich mag deinen Humor. Okay. Bestell dir mal einen Salat bei McDonald's. Nee.
Ja, nee, gut, aber dieses Holzbesteck gibt's jetzt schon in jeder Imbissbude eigentlich. Ja. Also zumindest als Alternative. Ja. Aber davon reden wir ja nicht, sondern wir reden von Holzmessern als tatsächliche Alternative.
Härter und schärfer als Stahl.
Mhm. Ja.
Das war das Versprechen der Forscher, ne, so ein bisschen. Oder die Aussage, dass es in die Richtung gehen könnte. Höchst interessant, ja, ich habe gerade den Artikel auf einer anderen Plattform gefunden als du. Die Bilder, die sie verwendet haben, sind wahrscheinlich die gleichen, die da irgendwie aufgefrischt wurden. Sehr, sehr lustig. Aber um was geht's da? Ein paar Forscher haben festgestellt, dass sie Holz quasi, oder Forscher der Universität von Maryland haben, Holz, eine Verfahrenstechnik gefunden, um Holz härter und schärfer zu machen als Stahl. Mhm. Das ist ziemlich cool, das ist ziemlich nachhaltig an der Stelle. Hört sich zwar ein bisschen spooky an, wie der ganze Prozess da funktioniert, mit irgendwas rauswaschen und
Es ist nicht so DIY, mach's selber zu Hause.
Nee, hört sich jetzt nicht ganz so an. Und auf den ersten Schritt hört sich auch nach massivem Chemieeinsatz an, aber ich glaube, um Stahl herzustellen, brauchst du noch mehr Chemie und Aufwand.
Ja, aber schön fand ich hier, schön fand ich, wie sie es hier geschrieben haben, das recht simple Verfahren Holz, um den Faktor 23 härter zu machen. Recht simpel.
Aber das ist halt die Aussage, nicht? Sie können den Härtegrad von Holz um Faktor 23 erhärten, härter machen. Und genau, das geht dann über Bedampfung und Trocknung und Zellulose saugen und weiß der Geier was.
Ja, die Zellulose ist das, was sie haben wollen. Und das ist ja schon gut und bla, sondern sie möchten die Hemicellulose und das Lignin loswerden.
Genau. Und das Lignin wiederum, ich weiß nicht, ob das einer von euch im Hinterkopf hat, das benutzen wir mittlerweile schon, um Kunststoff aus Holz herzustellen. Das heißt also, das ist eigentlich cool, weil
geile ist quasi der Weich, ist der Weichmacher des Holzes quasi.
Mhm. Ergo, das Lignin benutzen wir für die Kunststoffherstellung aus Holz und den Rest, der übrig bleibt, den benutzen wir wiederum, um Nägel aus Holz herzustellen.
Nägel kriegen auch.
Im gleichen Verfahren, Nägel und Schrauben im gleichen Verfahren. Dazu muss lediglich, ne, das Holz erbart aus Natriumhydroxid und Natriumsulfid gepackt werden, dann kocht man das dann einfach aus, packt es in irgendwie zu einer Umgebung mit 200 Bar und drückt dann quasi das Lignin und Zeug irgendwie raus.
Ich glaube, den Teil meinte ich mit wird zu Hause schwierig.
Genau. Also mit dem Dampfkochtopf kommst du da nicht ganz hin.
Och du, probier das nachher mal aus. Ich sag euch dann Bescheid.
Aber interessanter Ansatz, jetzt nicht nur um Messer herzustellen, sondern generell für die Materialforschung und auch für die Verfahrenstechnik. Also interessanter Ansatz, bleibt spannend, ja.
Bleibt super spannend, vor allem in einer Zeit, jetzt muss ich natürlich wieder hier Salz auf die Wunde kippen, wo man Holz immer schlechter rankommt.
Es wird besser, habe ich auch am Stammtisch gelernt.
Hast du am Stammtisch? Also ich kenne so ein paar Häuslebauer momentan, die sagen was anderes.
Ja, ich glaube, die haben noch das Lieferkettenproblem als solches. Du meinst
Menschen, die ein Haus bauen?
Ja.
Oder Bauschreiner?
Ja, der Schreiner sagt, er hat kein Holz.
Ja, ja.
Der Häuslebauer?
Der
Schreiner bringt mir kein Holz.
Der Schreiner kriegt aber jetzt bald wieder Holz.
Preise gehen wohl momentan nach unten in der Tat für Bauholz. Und somit scheint dann die Verfügbarkeit auch wieder besser zu werden. Bis es dann zum letzten Häuslebauer durchgeschlagen ist, wird es mit Sicherheit noch ein bisschen dauern. Aber es scheint wohl sich ein wenig zu entspannen.
Ja. Also man erwartet eine normale Lieferkette für den Februar nächsten Jahres wieder. Ohne irgendwelche Einschränkungen, was Holz angeht.
Ja, das ist super.
Na ja, super. Gucken wir mal.
Mhm. Jawohl, so ist das. Ne?
Also Augen auf, vielleicht können wir bald Holzmesser kaufen. Ja. Finde ich nice.
Finde ich auch mal ganz nett. Ganz nett. Vielleicht erreden wir es hier noch, dass es die Dinger dann auch zu kaufen gibt.
Oder ihr bestellt euch einfach einen Salat bei McDonald's und dann habt ihr...
Aber ganz ehrlich, dieses ganze Holzbesteck in den Imbissbuden, ich bin ja grundsätzlich dafür, aber Spaß macht es nicht.
Nee, ich mag das auch nicht.
Oder habt ihr schon mal versucht, so Pommes mit so einer Holzgabel zu essen? Das geht.
Nee, das ist.
Das gestaltet sich schwierig.
Also das Essen damit als solches in Form von ich piekse damit was auf und stecke mir das im Mund geht schon, aber ich mag einfach nicht die Konsistenz von Holz.
Aber es piekst auch schon mal nicht gescheit.
Doch, da müssen nur die richtige, also wenn die natürlich diese ganz billigen, einfachen, ausgestanzten Dinger haben, die sind scheiße, aber da gibt's auch bessere mit ein bisschen
scharfen. Es gibt ja auch diese Multifunktionswerkzeuge, die ein Göffel und ein Messer gleichzeitig sind, die sind ganz furchtbar.
Ja, auch die, aber damit gehen Pommes ganz gut. Ne, aber nee, dass dieses, die alleine das Holz im Mund zu haben, ist für mich so ein.
Das ist nicht so eine schöne Textur, das richtig.
Nee, weil da habe ich immer sofort irgendwie so, weiß ich nicht.
Ja, vor allem wenn es dann so ein bisschen weicher wird oder ein bisschen Ketchup und ja, stimmt schon.
Ja.
Und ich finde es auch unkomfortabel, weil also eine Gabel ist fast nutzlos, weil du sie dann bei Pommes zum Beispiel eher als Löffel benutzen musst. Weil auf Pieksen geht nicht mehr. Naja, sei es drum.
Ja, aber wie gut. Drüber. Das ist aber das gleiche Thema, wie gut, dass wir jetzt an den Trinkpäckchen keine Plastikstrohhalme mehr haben. Ich finde das okay. Aber dafür dann die 10er-Packs doppelt eingeschweißt
sind. Ja, das ist so banal. Entschuldigung, aber das ist total
so. Das ist so weird. Es ist alles so weird. Ja. Und zum Thema McDonald's, diese komischen Papierstrohhalme, die gehen halt auch gar nicht.
Nee.
Die gehen halt,
also für 10 Sekunden gehen sie schon.
Da auch auf, ja.
Aber nicht länger. Also so 10 Sekunden maximal.
Furchtbar. Also einfach
ja, drum kann man sich ja auch eigene, sind das Alu oder so Metalllegierungsstrohhalme kaufen. Hm? Die man dann in der was für eine Sauerei, ne?
Ja.
Wieso?
Okay, jetzt
reden wir einfach nicht drüber. Einfach nicht drüber sprechen.
Nicht drüber sprechen, das ist generell immer ein gutes Thema, hat sich hier in dem Podcast auch bewährt, würde ich sagen.
Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort auch.
Ja, Marian, über was wollen wir heute auch nicht sprechen?
Über den Drachenlord sprechen wir auf keinen Fall.
Der Drachenlord. Ja, jetzt müssen wir erstmal wahrscheinlich unserer Hörerschaft erklären, wer der Drachenlord denn eigentlich ist, oder?
Eigentlich ja nicht, weil wir sprechen ja eh nicht drüber. Ist ja eigentlich auch egal, ob die es wissen oder nicht.
Ja, das ist ja ein bisschen der falsche Ansatz, glaube ich.
Ja.
Aber falls irgendjemand mal nicht fragt, wäre es doch vielleicht gar nicht.
Das ist nicht zu sagen.
Sehr gut.
Sehr schön. Nicht, dass wir wieder so viele Kommentare auf Facebook kriegen, dass wir irgendwas nicht erzählt haben.
Rainer Winkler, das ist der Drachenlord. Eine Person des öffentlichen Lebens, so muss man es doch bezeichnen, ne?
Ich glaube, das wäre die politisch korrekte Bezeichnung, ja.
Ja. YouTuber, hat also einen YouTube-Kanal, macht dort Videos und verdient damit sein Geld.
Das ist die Ausgangssituation. Das kann
sein Geld oder ein bisschen ein Geld nebenbei?
Sein Geld. Also wirklich, er verdient damit sein Geld.
Er ist beruflicher Influencer.
Korrekto. Und ganz wichtig, er hat einen extremen fränkischen Akzent.
Carsten hat das besser, der fränkische
Fränkisch.
Akzent. Ja, fränkisch.
Allmächtner.
Also hart fränkisch, ja.
Ja, aber richtig hart fränkisch, ja.
Und sag, der hat wieder einen Geschmarrig gemacht, oder was?
Der hat, schwieriges, deswegen wollen wir eigentlich auch gar nicht drüber reden. Nein, das ist so ein exemplarisch schwieriges.
Dann halte ich nicht kurz.
dieses Internets. Der macht das, ich glaube, seit 2013 streamt und YouTube, der gute Rainer, vor sich hin. Viele Dinge, die er in der Vergangenheit da in den Äther rausgepürgt hat, waren, geistig vielleicht ein bisschen halbgar gewesen auch. Und wie es halt in diesem Internet so ist, ne, die Hater, wie er so schön sagt, die sind nicht weit. Und wenn du natürlich viel...
Haters gonna hate,
ja. Und es ist bei der Figur Rainer Winkler oder Drachenlord ein bisschen durcheskaliert. Die Hater haben dann irgendwann mal auch den Weg zu ihm nach Hause gefunden und er wohnt in einem, 50 Einwohner Dorf irgendwo in Franke. und hat da zeitweise mehrere hundert Personen am Tag im Durchlauf vor seinem Haus gehabt.
100.000 teilweise?
Ja,
mehrere tausend?
Ja, okay. Mehrere tausend. Aber tausend am Tag?
Ja, krass. Ach, das ist ja das. Mori. Alter, krasse. Ja,
der wird da also, seit Jahren belagert also, quasi.
Was für ein Thema bei YouTube da denn?
Alles Mögliche. Alles mögliche.
Also Metal, so wie wir reden Metal. über die Hälfte nett.
So ungefähr. Und die andere Hälfte ist vermeintlich auch vielleicht nicht ganz so, der Wahrheitsgehalt da oft, glaube ich, auch nicht so hoch gewesen bei seinen Geschichten. Und Futter auf die oder Wasser auf die Mühlen der Hater. Und da hat sich dann das Ganze ein bisschen hochgeschaukelt, so dass halt viel, viel Leute dort Randale gemacht haben, ihn belästigt haben, ihn triggern wollten, ne, um dann nochmal ein Video zu machen, wie der Drachenlord dann im Enrage-Modus rauskommt. Und da hat er sich dann über die Zeit lang so hart triggern lassen und das Ganze ist so eskaliert, dass es dann wirklich zu Körperverletzung kam, nämlich der Drachenlord hat seinen Hater geschlagen und er ist verurteilt worden zu 2 Jahren ohne Bewährung.
Jawohl.
Für die Taten.
Oh.
Ja.
Autsch.
Genau, Autsch. Und das ist jetzt gegipfelt in seiner letzten Verhandlung. Die Geschichte da oder der Weg dahin ist ein ziemlich hässlicher Weg. Der davon zeugt, dass Gesellschaft und Justiz ja halt vielleicht dann nicht so ganz die Augen auf hatten, nicht ganz recht haben und recht sprechen, dass das ein gutes Beispiel dafür war und dass egal wie was der junge Mann da als digitalen Output in den Äther rausgeblasen hat, so kann man nicht mit Menschen umgehen. Das, was ihm seit Jahren da widerfährt, ist natürlich, hört sich erstmal lustig an, ist aber eigentlich eine ganz traurige Geschichte und das ist so ein bisschen der Twist bei der ganzen Thematik mit dem Drachenlord. Und dass es halt einfach über Jahre anhält, dass er da gepiesackt wird. Und aber umgekehrt, er hört aber halt auch nicht auf, Scheißdreck online zu stellen. Ne? was eigentlich sehr bei seinem Recht ist, ne? Und dafür dürfte keiner so im Real Life dann auch angegangen werden, wie es bei ihm dann auch der Fall war. Ne? Und so, je mehr man Preis gibt, umso einfacher wird es für die Leute dann auch, jemanden zu treffen, wenn sie das wollen. Also ist alles nicht so schön. Und da war jetzt vor ein paar Tagen war die Verhandlung gewesen, dass er 2 Jahre ohne Bewährung bekommen hat. Er geht in Revision, die Staatsanwaltschaft geht aber auch in Revision. Wird sich zeigen, was dabei rauskommt. Ja. Ob er dann nochmal mit einer Bewährungsstrafe davon kommt oder nicht. Bleibt spannend auf jeden Fall. Aber rückblickend, das ist schon ein ziemlich trauriges Kapitel zum Thema YouTube Deutschland oder Influencer Deutschland.
An der Stelle denke ich ja über so krasse Maßnahmen nach, wie einen Online-Pass zum Beispiel.
Ein Online-Führerschein, ja. Ja.
Ja.
Ja. Internet erst ab 18, ja. Oder gewisse Bereiche
sind
erst
ab 18, keine Ahnung.
Nein, das ist Entschuldigung, dass ich da euch reingrätsche, aber das ist ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem und das ist auch ein grundsätzliches Problem, dass wir in ganz Europa bis heute in keiner Form Cybermobbing oder überhaupt Mobbing in dieser Art strafbar ist. Punkt. Also
ja,
aber
in dem Fall ist
du
ja
bist
sogar
so ein Pimmel, Marian.
Das ist egal. Es interessiert niemanden. Haust du mich, bist du schuld, obwohl ich dich 2 Jahre lang gemobbt habe, Heiko.
Ja, darum geht's ja.
Hm? Das ist der
aber
Punkt.
Aber das ist ja, du hast gesagt, das Cybermobbing, aber das ist ja nicht nur Cybermobbing.
Ja,
das ist ja
doch
einfach, wenn ich bei dir vom Haus die ganze Zeit rumpimmel, ja, und dir Tomaten an die Fenster werf, bis du rauskommst und mir eine klatscht, dann hat das ja nichts mit Cybermobbing zu tun.
Doch, weil ich das Ganze natürlich auf Social Media live streame oder so, wie du mir, also du streamst dabei, wie du mir Tomaten ans Fenster schmeißt und machst daraus ja deine eigene Story. Und in dem Moment ist das Ganze
ja,
so sozusagen,
gesehen, ja,
aber, genau, und deswegen ist ja. Das nicht strafbar. Das ist ja genau der Irrsinn dahinter.
Ja.
Also die Gesetzgebung ist nicht so ganz mit der technologischen Entwicklung mitgekommen. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Mhm.
Es sei denn, du beleidigst einen Hamburger Innensenator, dann schaut es anders aus.
Ja. Da wären ja ganz andere Ressourcen.
War nicht Frau Künast auch eine, die sich versucht hat, juristisch gegen Cybermobbing zu wehren und mehrfach gescheitert ist?
Ja. Musste sich, ich weiß die Begriffe gar nicht mehr, ich habe es aktiv verdrängt, glaube ich.
Ja.
Aber die wurde übelst beschimpft, auch wirklich hart unter der Gürtellinie, und die erste Instanz hat gesagt so,
Pech gehabt.
Nee, bist heute Person des öffentlichen Lebensgeldes, musst schon abkönnen.
Richtig.
Ja. Genau. Ja, und der andere geht bei
dir. Hier ist die Nummer vom Drachenlord, frag den nochmal.
Okay. Also es ist in dem Fall halt echt ein bisschen doof, weil so wie du es beschreibst, hat der ja auch an seinem eigenen Sarg ganz schön selber mit rumgenagelt.
Definitiv.
Deshalb kam ich auf diesen Internetführerschein, weil das ist halt das Problem mit dieser freien Meinungsäußerung. Jeder darf immer alles sagen, darf zu jedem eine Meinung haben und die auch rausposaunen, aber dann kann man jetzt auf der einen Seite sagen, muss er natürlich auch den Gegenwind aushalten. Aber auch der sollte sich um Grenzen halten.
Sehr, sehr schwieriges Thema.
Genau. Weil das sehe ich ganz und gar nicht so. Also ich das ist nämlich diese typische Täter-Opfer-Umkehr quasi, weißt du? Das ist so.
Ja.
Ja, aber ja, macht das Opfer zum Täter. Auf beiden Seiten. Das ist das perfide in dem Fall.
Also der Fall ist nochmal komplexer als der normale Cybermobbing-Fall. Ja. Würde ich jetzt
aber Erklärungen entnehmen. Aber wir haben einen tollen Artikel von Spiegel Netzwelt. Sascha Lobo hat da einen sehr schönen Kommentar zu geschrieben. Ich wurde im Vorgespräch schon angeranzt, warum ich die ganze Zeit nur auf meinem Monitor starre, weil ich den wirklich echt, der ist nicht so kurz. Aber der ist super gut zu lesen.
Und ich bin bestimmt kein Robo-Fan, aber ich habe ihn trotzdem verlinkt. Ja. Er trifft es einfach ziemlich genau auf den Punkt.
Genau, und das ist trifft es sehr, sehr offen auf den Punkt.
Wo kriegen Sie auf Drachenlord?
Da ist es. Der YouTuber Drachenlord.
YouTuber. Ja.
Und er geht nämlich auch auf.
Der ist ein bisschen länger.
Er geht auch auf die ganzen kleinen Punkte, die wir gerade genannt haben, wo wir gerade drüber diskutiert haben. Darauf geht er nämlich auch alle ein. Also dementsprechend.
Ich wollte jetzt nicht den Artikel vorlesen.
Nee, aber das hilft sehr bei der eigenen Meinungsbildung. Also wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat und eine eigene Meinung zu dem ganzen Thema sich bilden will, einfach den Artikel mal aufmerksam lesen.
Mhm. Ja, wer sich so ein Phänomen reinziehen will. Jetzt verlinkt sein. Ja.
Und wichtig ist ja auch, dass du gerade in diesem Internet viel Wahrheit erzählst.
Ja, das ist.
Und mit dem Stichwort, ich glaube, das ist mein Thema, oder?
Ja, das ist definitiv mein Thema.
Der Orangene Lord. Also nicht zu verwechseln mit dem Drachenlord, sondern der Orangenlord, auch bekannt als der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, war ja der größte Online-Influencer. Gibt es auch Influencer außerhalb online? Der größte Influencer der Welt, mehr oder weniger, mit seinen Abermilliarden Twitter- und YouTube-Followern. Ist er aber nicht mehr. Weil Twitter hat ihn rausgeschmissen, YouTube hat ihn rausgeschmissen, Facebook hat ihn rausgeschmissen. Mhm. Voll ungerecht alles. Und voll. Jetzt kommt er um die Ecke und hat sein eigenes Social Network, ja, oder? Angekündigt.
Ja, kann man als Social Network bezeichnen. Ne? Es soll ja auch heißen True Social oder so, ne? Oh, habe ich zuvor gegriffen.
Nee. Truth Social. Ja, genau. Also das ist halt schon mal wieder, das ist so geil, wie sie sich selbst entlarven und trotzdem Truth Social, du hast recht. Hat er angekündigt. Kommt wohl Anfang 2022 raus. Es gab wohl eine Sneak Preview des Netzwerkes. Das war wohl ein ziemlich lustiger Event, allerdings nicht für den Netzwerkbetreiber. ist eine Twitter-ähnliche Plattform, die aber auf, ach Gott, jetzt habe ich den Dingens, wie heißt das mit dem Terror, wo trötest du? Mastodon.
Wie heißt das mit dem Türö? Und das erste, der erste Gedanke, den ich habe, ist Benjamin Blümchen. Also
ja, ich auch. Und der zweite war zum Glück dann doch Mastodon. Baut wohl auf dem Netzwerk von Mastodon auf. Mastodon, da haben wir dann den nächsten Punkt, wäre grundsätzlich Open Source, Truth Social. Ist aber nicht Open Source, das heißt, da hätten wir schon mal die nächste Rechtsstreitigkeit. Also es ist alles in allem schon wieder ein riesen Heckmeck und ist mit meine Interpretation mit viel Tamtam angekündigt, ist aber Schaß und wird sich nicht weder durchsetzen noch halten. War wohl auch kurz bei Apple im Store und bei Google ist da schon wieder rausgefallen.
Was, der Trump? Entschuldigung, ich war gerade auf Toilette gewesen. Der Trump war im Apple Store.
Nein, seine App.
Also mein Spaß, ja.
Ja, und es nennt es Truth Social, weil er dann natürlich was verbreiten kann, seine eigene persönliche subjektive Wahrheit.
Genau.
Ja, die einzige Wahrheit natürlich. Das ist die einzige.
The Orange One.
Mhm. Ja.
Trumpberg also, Orange.
Ja, ich von euch keine Einwände.
Nö, sad but true, ja. Sad but Trump.
Sad but true.
Ja. Wie Söder sagen würde, schauen Sie.
Es ist ein Social Media Netz und es wird die Wahrheit erzählen.
Das SM steht auch nur für Social Media.
Lest euch gern den Artikel durch. Das ist einfach alles zu verworren und zu lustig auch, um es jetzt hier alles wiederzugeben im Podcast.
Und wir wollen ja eh nicht drüber reden.
Ein riesen Kuddelmuddel und Heckmeck.
Ja. Ja, und dann habe ich noch abschließend ganz kurz was, wo ich echt nicht drüber reden wollte, aber es ist einfach daily dose of shit. Wenn du Gespräche hörst wie, der Hamster meiner Tochter hat Bindehautentzündung. Die Salbe kostet 12 Euro. Ein neuer Hamster kostet 7 Euro. Was tue ich?
Huch, ich habe den Hamster im Backofen vergessen. Entschuldigung.
Natürlich, die Frage wird sich auch gar nicht stellen, was ein neuer Hamster kostet. Die einzige Frage, die sich mir da stellt, ist...
Kostet ein Hamster echt nur 7 Euro?
Ja, die kosten nicht viel.
Daher kommt es mit diesen Hamsterkäufen.
Also, so günstig, ein Dutzend günstiger. Ja. Ja, generell sind einige von diesen kurzlebigen oder ich dachte, es sind kurzlebige Haustiere eigentlich, ja. Weil so ein Hamster hat er 2-3 Jahre maximal dann so rum.
Ich glaube, das ist dann aber schon ein alter Hamster, oder? Wenn er 3 Jahre alt wird.
Ja. Ja, aber es ist schon grotesk, ne, wenn die Bindehautsalbe mehr kostet als ein neues Tier.
Aber halt, stopp, du musst das anders sehen. Diese Bindehautsalbe, die kannst du eventuell für 2 Hamster benutzen.
Dann halbiert sich ja schon wieder der Preis. Sehr gut. Ab 3 Hamstern wird es dann günstig, ja. Ich fand nur so a kind of pervers, ja.
Ja,
Der Umstand von daher.
Ist doch mit Katzen nichts anderes eigentlich so. Also gerade hier in der Region zum Münsterland ist viele Bauernhöfe mit Katzen und so weiter. Das heißt also, hier gibt's Katzen noch gratis. Kannst du tatsächlich ohne etwas zu bezahlen bekommen. Und wenn du dann aber guckst, was du da an Tierarztkosten, gerade so am Anfang, ne, wenn du dann erstmal Wurmkuren, Impfung, blablabla, erstmal alles.
Kastration.
Ja, Kastration und so weiter. Oder die Waldfee, also das ist schon, da reden wir schon über eine Menge Holz.
Ja, das ist wie mit den Menschen, so teuer werden die Viecher im Alter.
Ja, dann geht's.
Das ist wie mit den Menschen, teuer werden sie im Alter,
ja. Dann geht's ja, richtig los, so. Ja.
Das Problem ist, dass man so einem Menschen natürlich keinen reellen Eurowert gegenrechnen kann, gegenstellen.
Du fragst mal meine Krankenkasse.
Da tun wir, ja eben, genau das ist es ja. Was bist du wert? Und wie viel Medikamente ist es wert, in dich zu investieren?
Richtig.
Das geht zum Glück ethisch-moralisch ein bisschen schwierig, zu sagen, Herr Marian ist 7,30 Euro wert und der Carsten 5,70 Euro.
Dankeschön.
Und von daher kriegt der Marian die guten Tabletten und der Carsten nimmt die von Ratio Farm. Oder?
Der Carsten nimmt die vom Dr. Kimmich.
Genau, der macht dann die biotische Kur. Keine Ahnung. Aber ja, das ist halt auch unser Gesundheitssystem, was die alten Leute kosten. Oder boah, ja, ich bin jetzt in meinem nahen Umfeld Krebsmiterleber geworden. Allein was so eine Therapie kostet, was es da für Werte gibt, was einzelne Spritzen, die dann bloß fürs Blutbild letztendlich sind, die sind sofort vierstellig.
Ja.
Da braucht man sich nicht zu wundern, warum wir jeden Monat relativ viel für die Krankenkasse abdrücken und vielleicht ist es dann letztendlich doch gar nicht so viel. Also es ist echt Wahnsinn.
Gerade dieses Verhältnis, am Ende ist es doch gar nicht so viel. Das blicken wir viele nicht, weil da muss man aber einen Blick in die USA haben tatsächlich. Also ne, wissen, was die da so für Gesundheit Kosten zahlen.
Nicht nur USA, das ist ja auch in vielen Ländern der Welt so, dass ohne Moos nichts los im Gesundheitswesen, ne?
Ja, naja, gut, aus den USA habe ich es halt aufgrund der persönlichen.
Sehr gut abgesichert, was das Thema angeht.
Ja,
interessant, also ich fand jetzt nach 3 Wochen in einer vom Deutschen Rentenbund finanzierten und betriebenen Reha-Klinik ist auch interessant, in wie viel Vorträgen und Seminaren dann immer wieder so mal durchpritzt. Naja, sie sollen ja auch so schnell wie möglich wieder arbeiten gehen.
Richtig.
Und ihren Rentenbeitrag bezahlen, produktiv sein. Also es war immer so unterschwellig oder ganz oft
unterschwellig. Es sei denn, du bist selbstständig, da kümmert sich kein Schwein um dich.
Richtig, richtig.
Ja, aber dann kriegst du ja auch keine Reha.
Es gab auch ein Tipps und Tricks für so ein bisschen, wie kann ich in Frührente und wo kann ich hier noch mir die 10 Euro Zuzahlung noch erstatten lassen und keine Ahnung, hat auch so einen gewissen Charme gehabt. Aber ja, am Ende vom Tag geht es da halt alles ums Geld, ne? Und dass du noch, wie Carsten so schön gesagt hat, noch lange ein produktives Mitglied der Gesellschaft bist. Was auch Sinn macht, ja? Was
natürlich
auch okay ist.
Definitiv.
Ja, da kriegst du dann halt geballt. Ihr Bart gibt es da. Okay, im Übrigen, das mit den Katzen im Münsterland ist sehr schön, aber leider gibt es da keine Maine Coons auf eBay Kleinanzeigen, um sonst von dem Power
abzugehen. Ist klar.
Ich hätte gerne also, Maine Coon.
Ja, Maine Coon Kater sind richtig geil, aber die siehst du auch selten auf Bauernhöfen irgendwie rumstreunern. Also das ist...
ja.
Ich weiß noch meine erste Begegnung mit einer Maine Coon Katze. Ich habe mich richtig erschrocken, weil das Vieh so riesengroß war und ich im ersten Moment echt nicht einordnen konnte, was da gerade um die Ecke kam in diesem leicht abgedunkelten Raum. Das war echt ein bisschen spooky. Aber seitdem liebe ich diese Tiere, weil das ist einfach nur großartig. Diese riesen Katzen
sind toll. Wenn irgendwann mal unsere nicht mehr sind, dann was ich ja hoffe, also ich hoffe ja nicht, dass
also ich, ne? Ich bin und bleib Team BKH. Die sind geil.
Ja, BKH. Auch nett.
Nein.
Braune Kurzhaar.
British Kurzhaar. Die fangen ab 16 Uhr immer an Tee zu trinken beim Carsten auf der Terrasse.
Oh, very British today. Das ist gut für den Ruhepuls vom Herrchen.
Ja, genau. Wie man sieht. Ne? Ja,
die Katzen sind auch wunderschön. Das ist richtig.
Ja, und die haben vor allen Dingen echt eine hübsche Feldzeichnung. Echt ohne Scheiß. Die Feldzeichnung von Carstens Miezen, die ist echt schön.
Ja. Und das ist so toller Charakter. So viel toller Charakter.
Ja, alles vom Herrchen gehabt.
Alles vom Herrchen. Oh, okay. Das Beste aus beiden Welten.
Genug Nettigkeiten ausgetauscht.
Ja. Ja, genau. Oh Gott. Krankenkassenkosten, Katzen. Heute haben wir ein Füllhorn.
Du hast es unter den Meterscheffel von Minute 1 angestellt, ja? Also jetzt beschwer dich nicht.
Ja, genau.
Was hat eigentlich Angelina Jolie jetzt mit den Katzen zu tun, Carsten?
Die hat vielleicht auch mal einen Maine Coon.
Mit den Katzen gar nicht. Das ist aber thematisch eher was in dieses Kimmich-Thema ganz zu Beginn gepasst hätte.
Ach so.
Da haben wir die Abfahrt verpasst. Ihr kennt alle den Streisand-Effekt, ne? Mittlerweile. Der geht ja durch alle Decken. Marian guckt zweifelnd.
Ja, ich weiß jetzt also nicht, ob alle wissen, was der Streisand-Effekt ist.
Der Streisand-Effekt geht zurück auf eine Geschichte, dass nämlich Barbara Streisands Villa mit einer Drohne abgefilmt worden ist und somit in den weltweit zugänglichen Netzen ihre Villa angeguckt werden konnte. Frau Streisand fand es unknorke, hat daraufhin eine Klage angestrebt gegen den Videodreher. Und hat es auf die Weise geschafft, die Aufmerksamkeit ganz krass auf ihr Anwesen zu richten. Mhm. Dass irgendwann nicht mehr nur das Anwesen, sondern auch ihre Pools und hast du nicht gesehen und alles im Thema war. Also sie hat dadurch, dass sie es verhindern wollte, das ganze Thema über die Maßen aufgeblasen und viel mehr Publicity erzeugt, als wenn sie einfach die Füße stillgehalten hätte, dann hätten es nämlich 5 Leute gesehen und niemand hätte sich groß dafür interessiert. Das ist der Streisand-Effekt, der zurzeit eigentlich permanent zitiert wird, habe ich den Eindruck. Jetzt habe ich kannte den nämlich auch nicht, jetzt bin ich auf den Angelina Jolie-Effekt gestoßen.
Gibt's da noch ein paar aufgespritzte Lippen zu, oder was?
Au contraire, mon ami, au contraire.
Tell me.
Hat letztlich damit zu tun, dass bekannte Menschen, nennen wir sie Influencer oder nennen wir sie Promis, eine unglaubliche Strahlkraft auf die Meinungsbildung von ganz, ganz vielen Menschen haben. Und zwar überdimensional viel. Warum heißt der Angelina Jolie-Effekt? Weil besagte Schauspielerin Angst hatte vor Brustkrebs. Sie hatte wohl in der Familie mehrere Brustkrebsfälle und hat sich daraufhin präventiv die Brüste amputieren lassen, um eben aus der Gefahrenfalle rauszukommen, vorzeitig.
Also austauschen lassen, meine ich, ne? Also echte Brust gegen Kunstbrust.
So ja, aber halt die echte Brust entfernen lassen. Ja.
Meinst du, weil ob so Silikongewebe nicht so schnell mutiert wie echtes Gewebe?
Heiko.
Ja, also das ist medizinisch klar.
Okay, ja,
beim Implantat kriegst du keinen Krebs. Sie hatte eben Angst davor, auch diese Krankheit zu bekommen, hat sich dann zu diesem Schritt durchgerungen oder entschlossen und hat es eben auch publik gemacht. Was ist dann passiert? Ganz, ganz viele Angelina Jolie-Fans sind panisch geworden
und
sind zu Ärzten gerannt und haben sich ihre gesunden Brüste auch entfernen lassen, weil die Jolie macht das ja auch. Ja. Und wenn die diese Vorsichtsmaßnahme trifft, dann möchte ich das auch machen.
Also ich möchte das machen, was mein Vorbild oder mein Influencer macht. Mhm.
Und da können wir halt im Fall Kimmich davon reden, dass er halt, ob gewollt oder nicht, da eine Klientel bedient und anfeuert, derer er sich vielleicht nicht bewusst war oder auf jeden Fall der Folgen seines Tuns er sich nicht bewusst sein konnte. Das nennt man den Angelina Jolie-Effekt. Ein Promi macht irgendwas vor und sagt man da Fans? Ich tue mich da ein bisschen schwer mit dem Begriff. Die rennen den halt hinterher und sagen, meine Brust ist zwar super, aber vielleicht kriege ich ja irgendwann mal oder auch nicht, bitte Brust abnehmen.
Eine interessante Frage, wie eigentlich auf Deutsch der richtige Begriff für diese Menschen. Also du bist, ich weiß, wir haben ja auch große Schnittmengen im Konsum gewisser Medien, Carsten. Ja? Mhm.
Alles bei manchen von Rappern halt.
Genau, aber bei manchen Content-Kreateuren würde ich schon sagen, bin ich a kind of Fanboy. Bei manchen konsumiere ich es einfach gerne, weil es gut gemacht ist und mich unterhält und informiert. Wo ich jetzt aber nicht 100% Fanboy bin. Wie ist denn der richtige Begriff eigentlich für Follower? Trifft zum Englischen ja eigentlich ganz gut.
Wahrscheinlich sollten wir es aber bei auf Follower Deutsch geht's belassen. Nicht, ne?
Das kannst du nicht eindeutschen.
Folge, Gefolge, Fans vielleicht noch am ehesten.
Fans ist auch kein deutsches Wort. Gefolge ist Gefolge, schon kommt schon Gefolge am nächsten dran.
Ja, aber die Folge ist doch, da denke ich jetzt an den mittelalterlichen, nee, eher an das Geschwerl, was um den König rumgestanzelt
ist. Das wäre der Hofstaat.
Ja, aber das ist ja in der Beziehung schon richtig, weil das sind ja quasi die ne, dem König in seiner
Folge. Ich würde eher einen auf Hof nah machen, statt
das liegt aber an deiner persönlichen
Gefolge raus.
Ja, wenn der Witz scheiße war, dann hängst du da schapott.
Genau. Da habt ihr was für einen Stammtisch zum Diskutieren. Barbara
ich bin jetzt raus. Wenn ich den gekommen wäre mit dem Streusalzeffekt.
Nein, aber das ist echt interessant, vor allen Dingen halt wirklich, dass das seit 2013 geht, 2017 das erste Mal in der Studie untersucht wurde und da schon eine irre hohe Zahl an Frauen hinter sich hergezogen hat und dann wohl.
Du redest jetzt von Angelina Jolie.
Ja, ja. Ja, ja, genau.
Du googelst, okay, war ja. Nicht so ganz.
Also das ist schon echt krass.
Und halt nochmal, wenn eine Vorbelastung vorliegt, fein. Wenn eine Diagnose vorliegt, doppelt fein, klar. Aber als gesunder Mensch hinzugehen und sich vermeintlich präventiv amputieren zu lassen, das ist schwierig.
Also das eine ist ja, es gibt ja mittlerweile diesen BRCA-Test, also diesen Gentest für Brustkrebs. Das heißt, da kann man schon mal erstmal ausschließen, wie hoch ist das Risiko überhaupt, dass ich Brustkrebs bekomme. Und dann gibt's ja die Mammographie, heißt es, glaube ich. Ne? Wo ja dann auch nochmal untersucht wird. Und ich weiß das aus dem Bekanntenkreis, dass das hier in Deutschland auf Krankenkassenkosten gemacht wird.
Mammographie, klar, das ist Vorsorge.
Nee, nicht bloß die Mammographie, die Brustamputation und Austausch gegen Silikon. Das zahlt die Krankenkasse, wenn
Inzidenz wollte ich sagen.
Nein, Präposition, nein, Veranlagung.
Ja, Präposition,
Veranlagung. Also entweder du hast ein extrem hohes Risiko, dass es wirklich medizinisch notwendig ist, oder es ist ein erstes Anzeichen dafür da, dass sich ein Brustkrebs bildet. Dann werden sie auch
aktiv. Was dann ja auch sinnvoll ist, aber so out of the blue, out of nothing, nur weil ein
genau, also ich finde, wir sollten uns jetzt hier der ethisch-moralischen Bewertung entziehen und einfach bloß über die Faszination dieses Effektes sprechen.
Ja, aber was ich gerade zu dem, was ich gerade erzählt habe, liebe Frauen, wenn ihr da mehr wisst oder aus der Bekanntschaft irgendjemanden habt, der davon tatsächlich betroffen ist oder so eine Operation schon hatte, schreibt uns mal einen Kommentar. Also mich würde das tatsächlich interessieren, da aus eurer Sicht der Dinge harte Fakten zu hören, was das angeht hier in Deutschland.
Ja. Dürft uns auch gerne dann eine Direktnachricht schreiben. Das recht einfach als ein Kommentar.
Ja, das ist, glaube ich, doch einfach. Danke, Heiko. Vielleicht Shame auch besser you. Bei so einem Thema, danke. Ja. Das will man, glaube ich, nicht immer öffentlich an alle schreiben, da hast du recht.
Nein.
Aber jemand, der etwas öffentlich sagen wollte, darf ich den Bogen schon oder
ja, Frawley.
Ja, go for it.
Yeah,
alter und zwar Bogenschütze.
Hat der erste australische Profi-Bogenschütze. Nein, wir sind immer noch beim Profifußball.
Du kannst australisch fallen lassen, Marian.
Es ist das echt der erste Profifußballer
der erste weltweit? Aktive.
Oh. Ja.
Crazy. Ich glaube, das ist das Wort, was den Unterschied macht.
Pass auf, das ändere ich mal gerade. Erster aktiver Profifußballer mit Coming Out. So.
Coming Out ist keine Krankheit. Da gibt's auch keine Impfung oder Brustabnehmen für.
Nein, gibt's nicht. Geht nicht. Kannst du nichts machen. Also von der Seite her, ja. Er ist, wie komme ich jetzt da raus aus der Nummer?
Ja, du hast dich selbst reinmanipuliert. Ja,
am besten von vorne nach hinten.
Der junge Mann, Josh Cavallo. Seines Zeichens aktiver Profifußballer in Australien, hatte sein Coming Out, also seine Homosexualität in der Öffentlichkeit gestanden und ist damit als 21-Jähriger derzeit einziger offen schwule Profifußballer der Welt. Heiko, genau,
ja.
Danke.
Ja. Ich als einer Fußballexperte sagte mal ja. Nein, soweit ich weiß, ist es der erste aktiv spielende. Mhm. Inaktiven oder schon in Rente gegangenen Profifußballer gab es ja schon den einen oder anderen, der sich dazu bekannt hat, das hört sich auch gut an, der einfach gesagt hat, er ist schwul, fertig. Ja, das ist ja auch diese, deswegen habe auch der mein, sorry nochmal für den frühen Spruch mit dem Coming Out. Das ist halt sehr eigentlich, also es ist cool, ganz großen Respekt, dass der junge Mann das so gemacht hat. Das ist aber eigentlich ja traurig, dass wir das auf eine Art und Weise noch so feiern müssen, dass er den Mut hat, das zu machen. Ja.
Genau.
Da wollte ich drauf hinaus eigentlich, also nicht falsch.
Richtig. Da bin ich voll und ganz bei dir. Genau das ist eigentlich überhaupt auch der Punkt, warum wir das noch mit reingenommen haben. Weil es ist eigentlich schon scheiße, dass man da überhaupt drüber sprechen muss, dass er der Erste ist, dass er der einzige Aktive ist. Und er hat gesagt, ich will bloß Fußball spielen und eine gleiche Behandlung haben. So, und dazu gehört halt nun mal auch, dass man sein Privatleben, also so ne, gleich behandelt werden, heißt, egal ob ich mit einer Frau verheiratet bin oder mit einem Mann verheiratet bin, gleich behandelt. Punkt, Ende, aus. Ja.
Da bleibt's jetzt mal spannend. Ich meine, große Vereine wie der FC Liverpool oder Barcelona haben ja da auch Rücken und Props gegeben an der Stelle, was auch sehr cool ist. Mhm. Bleibt's einfach mal spannend, wie dann gerade, um die Stereotypen auch zu füllen, wie die englischen Fans, ne, auf das dann reagieren. Weil die haben wir jetzt in der Vergangenheit nicht ganz so gegrenzt mit, möchte ich sagen, Solidarität in dem Bereich.
Verständnis.
Verständnis, ja. Naja, aber
es gibt in Deutschland
saustark einfach.
In Deutschland gibt es einen Profi, Ex-Profi, der sich offiziell als homosexuell geoutet hat. Kennt ihr auch, oder? Thomas Hitzlsperger.
Ja,
zur Zeit der Vorstandsvorsitzende oder Präsident sogar vom VfB Stuttgart. Ehemaliger Spieler bei Stuttgart, Bayern, irgendwo in England, West Ham, glaube ich. Mhm. Wer war das? Jens Lehmann, glaube ich, wieder. Ehemaliger Nationaltorhüter. Meinte, als Reaktion auf dieses Coming Out, das konnte er sich nie vorstellen, der hat auch immer so hart geschossen. Also, das siehst du schon. Und der andere meinte auch, kann ich mir nicht vorstellen, wir haben doch immer gemeinsam geduscht.
Ja, deswegen ja.
Alleine diese Sprüche, weißt du, das ist so.
Die zeigen halt davon, wer Dostojewski heimlich liest in der Kabine und wer nicht.
Ja.
Aber der ist der einzige mir bekannte Fußballer in Deutschland, der nach der Karriere zwar, aber immerhin
der 200 Jahre
Schritt nach gewagt Karriere, hat. Vor kurzem hatten wir einen American Football Spieler in USA, der das Gleiche gemacht hat. Also vielleicht entsteht hier wirklich auch ein Trend.
Ja, dieses Jahr im Januar gab's auch eine Kampagne nochmal von 11 Freunde, glaube ich, auch gewesen, was die Coming-out-Thematik anging.
Ja.
Und in dem Kontext hat sich allerdings der eigentlich sehr geschätzte Philipp Lahm dazu hinreißen lassen, den schwulen Fußballspielern zu raten, das Coming Out erst nach der Karriere anzugehen. Ja.
Ja.
Und das ist natürlich nachvollziehbar, also der Gedankengang, aber trotzdem auch ein bisschen traurig, ne?
Ja.
Aber wir als wie heißt es mittlerweile so schön, sind wir Cis-Männer?
Was sind wir? Was hast du gesagt?
Heißt es nicht Cis-Mann? Bist du kein Cis-Mann oder bist du mehr so ein
Cis-Mann? Was soll ich sein?
Cis?
Cis? Cis, Alter. Cis,
LGBTQ cis. Und so, weißt du? Cis? Nee, wir können das ja, glaube ich, als ich unterstelle euch das jetzt einfach mal, als normale Hetero, Menschen, die über diese Welt gehen, glaube ich auch nicht mal ansatzweise nachvollziehen, wie es in so einem doch sehr männerdominierten Ding mit diesen Werten ist.
Männerdominiert.
Nicht männerdominiert, sondern wie heißt, ich komme gerade nicht auf die
Klischee dominiert, würde ich fast sagen. Also ne, das sind alles.
Das ist der Ron dominiert.
Ja, das ist
denke ich eher in einer Welt, in der du als geiler Typ giltst, weil du trotz
wenn du 20 Buden machst und 10 Frauen aufreißt, dann bist du halt ein Mann in der Fußball.
Ja, richtig. Ja, ja. Und wenn du dich mit der Gehirnerschütterung auswechseln lässt, bist du ein Weichei.
Genau.
Und ein harter Kerl, wenn du trotz, also ja, da laufen ein paar Sachen schief. Ja. An der Stelle absoluter Audiotipp, ich bin mir nicht sicher, ob wir den hier schon hatten. Kennt ihr Markus Wiebusch, der Tag wird kommen?
Ja, hatten wir vor 20 Folgen, vor, 50 Folgen, glaube ich, schon drüber geredet.
Eher 50 als 20.
Aber das
groß, wir können großartige nicht werden, Nummer
das Ding zu verlinken, ja.
Passt wie Faust aufs Auge zu dem Thema. Marian schaut ein bisschen zweifelnd, der hört jetzt heimlich nach, glaube ich. Wenn wir jetzt von Marian die nächsten 5 Minuten weniger hören.
Nee, ich habe immer noch einen Nachsatz zu Lahm im Kopf, aber ich komme da nicht zu.
Ja, dann gleich.
Gleich in der Verringerung. Ja. Wir müssen in Verringerung gehen heute so ein bisschen.
Ja, ein Glück, dass Belkan nicht da ist. Der würde mir jetzt hämische Kommentare ins Gesicht spucken.
Gibt's heute Fußball, den du gucken musst, Carsten?
Ja, ja.
Nee, müssen nicht. Aber ich glaube, ich will es auch gar nicht sehen.
Jetzt will er es nicht mehr sehen.
Jetzt will ich es nicht mehr sehen. Markus Wiebusch, der Tag wird kommen. Der Markus Wiebusch ist der Frontman von Ketka. Also eigentlich eher so eine Gitarrenband ist. Aus Hamburg, denke ich mal, kommen die. Und das ist eben eins seiner Solo-Projekte. Und er beschäftigt sich eben auch mit dem Thema, dass der Tag wird kommen, an dem ein Profi sich outen wird und dann, also unbedingt das Video auch angucken, ist geil gemacht, geil geschnitten, da, wow, kommt schon wieder die Gänsehaut hoch, unbedingt, ist verlinkt. Also Marian, jetzt hier, Philipp Lahm.
Ja, ich wollte noch einen Nachsatz zu Philipp Lahm sagen, weil er hat das nicht so gesagt, so nach dem Motto so, nee, outet euch bloß nicht, sondern er hat das so mehr nach dem Motto gesagt, so, überlegt euch das gut, ob ihr euch outet, je nachdem, wo ihr spielt, weil in Berlin oder auf St. Pauli wird es euch leichter fallen, euch während der Karriere zu outen, als in Bayern, München. Ja, so hat er das.
Wer kennt sie nicht, die Weltstadt mit Herz.
Ich meine, an der Stelle, Philipp Lahm ist ja auch nicht ganz frei von Gerüchten in der Hinsicht.
Wieso, der hat doch Frau und Kinder.
Ja, ja. Hast du das Video schon gesehen?
Ich erinnere mich an...
Ein Kind hat er. Ein Kind.
Ein Kind, ja. Ja. Im Übrigen, also, Carsten, du willst heute keinen Fußball gucken, sehe ich gerade.
Ja, also bis in die 50er, 60er Jahre war es ja in Deutschland auch vollkommen üblich, dass Homosexuelle eine Frau geheiratet haben und irgendwo in ein Haus zusammen eingezogen sind in zwei getrennte Wohnungen, ne? Also das war Standard.
Wir hatten ja auch schon mal drüber geredet, wann dieser Paragraph abgeschafft wurde, ne? Und beerdigt wurde, so dass Homosexualität nicht mehr als Straftat gegolten hat. Das war ja.
Das ist noch nicht so lange.
Das ist nicht so lange, genau. Von daher, aber dicke Props an den Australier Cavallo.
Auf jeden Fall.
Ja, mal gucken, wer noch nachzieht. Wer wünschenswert.
Genau.
Genau. Fundstück der Woche. Das nehmen wir noch mit, weil das finde ich lustig.
Welches?
Das Fundstück der Woche. Kennt ihr die Situation, dass eure Telefonnummern angefragt werden und ihr wollt sie eigentlich nicht geben, aber man gibt dann doch eine Nummer raus, eventuell?
Ich habe festgestellt,
wir haben den ultimativen Tipp für euch.
Ich habe genau diese Tipp Situation. Für dich, Carsten. Das ist mir auch jetzt erst nach 2 Jahren aufgefallen. Ich gebe jetzt zukünftig, wenn jemand meine Nummer nicht haben soll, gebe ich meine Gadget-Funk-Visitenkarte raus. Da hast du nämlich einfach einen Tipp hier drauf bei der Telefonnummer.
Sehr gut.
Okay.
Aber egal, sorry.
Dann wird es Zeit, neue zu machen.
Ja, dachte ich mir in dem Zuge auch. Aber das war ja nicht deine Frage. Ja, die Situation, wer kennt sie nicht? Ja? Gib doch mal eine Nummer, gib doch mal deinen Instagram-Handle.
Was ist Nummer. Das?
Das Instagram-Handle. Was für ein Backhände nur auf Instagram. Nein, Instagram.
Weil das war jetzt eigentlich auch so gerade mein Gedanke, so dass es kann das lecker sein? Das Instagram-Händel.
Kann sowas schmecken? Kann man das fermentieren?
Bestimmt, ja. Mit bisschen Kimchi einreiben, da freut sich und tanzt noch ein bisschen. Nein, aber zurück zu der Frage. Ja, manchmal wäre es schon ganz gut, eine Nummer zu haben. die einem nicht gehört, aber die trotzdem betreut wird, ja? Mhm.
Und an der Stelle zückt Bleistift und Schreibpapier die 0163 173 7743. Einfach mal anrufen, gucken, was passiert. Da geht dann nämlich Frank ran. Und Frank ist ein Automat, der relativ freundlich, aber doch sehr bestimmt sagt, dass der Anruf nicht erwünscht ist, und er legt jetzt auf und schönen Tag noch. Mhm. Und ihr seid alle leidigen Probleme los.
Ja, großartig. Das ist echt großartig. I like it.
Findet man im Netz auch unter frankgehtran.de.
Ja. Ist nur, ich weiß nicht, ist das nur bei mir so oder geht bei euch die Page auch nicht auf?
Der Server ist so performant, zwei gleichzeitige Zeitenzugriffe verkraften er nicht.
Ja. Also
kann, hängt bei mir auch.
Nee, wobei, der müsste eigentlich stimmen, der Link. Ne? www.frank geht ran, ohne alles dazwischen. Ja. Vielleicht können wir, wenn es bei mir aufgeht, können wir vielleicht mal Frank.
Ich gucke mal hier.
Vielleicht funktioniert auch nur der Google Redirect nicht. Wir gucken.
Weiß ja auch nicht, warum nee, also es ist scheint verlinkt hat. Ja, aber es scheint wirklich aber auch. Aber
scheint die Domain nicht
zu funktionieren. Nicht zu gehen.
Ja. Liebe Hörerschaft, wenn ihr das hört, dann geht die Domain vielleicht wieder. Schaut einfach mal rein und lasst euch von Frank abwimmeln.
Ja, aber die österreichische Version habe ich gerade mal aufgemacht. Die geht hier auf
ja, jeden jetzt wollte ich mir mal eins Netz bin, Mann.
Ist ja wurscht, da wird ja in Österreich nicht viel anders klingen und sagen wie auf Deutsch, oder?
Servus, liebe Anruferin, lieber Anrufer, ich bin der Frank und ich nehme im Auftrag Ihres erhofften Gesprächspartners diesen Anruf entgegen. Ich darf Ihnen ausrichten, dass eine telefonische Kommunikation nicht gewünscht ist. Daher bedauere ich sehr, die Verbindung jetzt trennen zu müssen. Das ist der Service vom Frank. www.frankgehtran.at.
Ja. Sehr geil. Hat er auch auf Österreich ausgedehnt.
Ja.
Sehr gut.
Also, jetzt guck mal, ob frankgehtran.ch auch funktioniert.
Ja, herrlich. Wobei, nee, aber leider die nicht. Weil
die das wär, E-Version geht jetzt echt nicht.
Das wär echt der Knaller. So, dann auch noch so richtig auf echt Switzerdeutsch. Switzerdeutsch, das zu machen. Deutsch.
Da hat Maja gerade den Schweizer mit dem Holländer gekreuzt, oder?
Switzerdeutsch. In Recklinghausen.
Ah, das ist, ich finde das so großartig. Also die Schweizer, die haben ja drei Deutschtypen quasi alle. Also das heißt, die können einmal richtig Hochdeutsch, können die echt alle. Ja, werden dann aber in der Schweiz ausgepeitscht, wenn sie echt Hochdeutsch sprechen. Dann haben sie ihr Deutsch mit diesem Schweizer Akzent, ne? Also das, was wir so als typischen Schweizer kennen, was auch quasi die Schweizer akzeptieren. Und dann ja das richtige Schweizerdeutsch, also das ja kein normaler Deutscher nicht versteht. Ne?
Das ist schon.
Übrigens, frankgehtran.de geht jetzt doch, das so langsam aber sicher hat der Server hier wieder geladen. Sollen wir die deutsche Variante auch noch uns anhören?
Ja,
oder?
Logisch. Hau her.
Na komm, dann drücke ich jetzt auf
Guten Play. Tag, liebe Anruferin, lieber Anrufer. Ich bin Frank und nehme im Auftrag Ihres erhofften Gesprächspartners diesen Anruf entgegen. Ich darf Ihnen ausrichten, dass eine telefonische Kommunikation nicht gewünscht ist. Daher bedauere ich sehr, die Verbindung nun trennen zu müssen. Dies ist ein Service von Frank. www.frankgehtran.de.
Ja.
Und er hat auch mittlerweile zwei Nummern, sehe ich gerade.
Wollte ich gerade sagen, diese Festnetznummer ist auch noch da. Das ist unglaublich. Und die kommt auch noch aus Bielefeld. Das ist so geil, dass diese Festnetznummer aus Bielefeld ist.
Ja, die war aber tatsächlich vor 3 Tagen, als ich das in die Shownotes geschrieben habe, noch nicht da. Ja. Ja, also geiler Service,
wimmelt irgendwelche Fakten über Franks Hotline. Erstens, Franks Erfinder Steffen Persil musste ungefähr 10-mal bei der Polizei aussagen, weil die Nummer für Straftaten verwendet wurde. Aufgrund zur Online-Bestellung auf falschen Namen. Zweitens, um Franks Hotline aktiv zu halten, wurden von 2007 bis 2021 ungefähr 150 Euro Prepaid-Guthaben aufgeladen.
Sehr geil.
Sehr schön.
Super. Ach genau, und manche Website-Formulare erkennen die Nummer mittlerweile. In dem Fall einfach zwei Nullen oder zwei beliebige Zahlen hinten dran hängen, dann geidert auch.
Mhm. Frank geht wieder ran. Ja, sehr schön. Sehr schön. Schönes Fundstück, der Carsten. Das ist das kleine Fundstück-Trippelschweinchen.
Ja, manchmal läuft's. Manchmal läuft's.
Schön ist auch die Liste von Fake-Nummern der Bundesnetzagentur für Medienproduktion, die er auch veröffentlicht hat auf der Seite. Es ist echt eine schöne Seite, wirklich.
Ja, freue mich auch mit PGP-Verschlüsselungs-Key, bla, hast du nicht gesehen, alles angegeben. Also da Digital Courage e.V.
Interessant. Ja, echt toll.
Wobei, fein. Courage und jemanden anders für sich ans Telefon gehen zu lassen, aber lassen wir das.
Ja, da ist er wieder, der Marketing-Stunt.
Ja, herrlich.
Ganz, ganz gemein.
Haben wir noch mehr Fundstücke oder darf ich an Fernseher?
Ich würde sagen, wir machen einfach Schluss an der Stelle und heben uns die Fundstücke für die nächste Woche auf.
Genau, und du willst eh nicht an den Fernseher, Carsten.
Wollte ich nee, eigentlich nicht, aber du kennst es doch. Manchmal.
Jetzt, wo es schon 4-0 steht.
Wir haben ja schon über SM und MS geredet heute. Das ist dann halt mein persönliches masochistisches Ding. Und wir sind ja nur noch in der 25. Minute. Da kann ja noch alles passieren. Ja,
umso schöner. Aber ne, vielleicht kommt ja das Bayern-Dusel wieder zurück in der zweiten Halbzeit und dann geht das Ding dann doch noch gut aus. Aber wie heißt es so schön? Der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
Ja, so ist es. Definitiv.
Ja.
Nachdem sie so aufgetrumpft haben, die letzten Spieltage, die Bayern.
Ja, ist krass, gell, rauf runter. Aber ich glaube, Impfkimmich spielt heute nicht. Von daher ist das.
Deswegen, Junge, hätte er sich verimpfen lassen. Vor allem Impfkimmich, du bist so ein Arsch.
da ist doch klar, dass dem Team da die Spritzigkeit fehlt. Ja. Also, bis bald. Hab euch lieb. Ciao, ciao. Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und Pfiat's euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.